Der BB Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann.
Ich freue mich sehr über meinen heutigen Gast. Es ist ein Mann, der genau wie ich sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Und das sind mir immer die liebsten Gäste in dieser Sendung. Er heißt Björn Schaller. Er ist unter anderem einer der besten Synchronsprecher, die wir in Deutschland haben. Und dazu noch Synchronregisseur, Dialog, Buchautor, Hörspiel- und Hörbuchsprecher. Und darüber hinaus ist er auch noch Mensch.
Ja, hallo.
Ich freue mich sehr, dass du da bist, Björn.
Danke für die Einladung. Das hat mich auch total gefreut. Super.
Wir müssen natürlich unbedingt deine Geschichte erzählen, die so unglaublich spannend ist, weil Hobby zum Beruf gemacht stimmt in deinem Fall ja wirklich, ne? Also Du bist die Stimme, die man aus dem Fernsehen kennt, aus dem Kino kennt und von ganz vielen Produktionen und alle sagen, ah, das ist ja eine geile Stimme.
Oh, jetzt werde ich rot. Jetzt werde ich so rot wie das Rotlicht.
Das begann im zarten Alter von 7 Jahren, glaube ich, als du am Klavier saß, ne?
Tatsächlich. Also, lange Geschichte kurz. 79 nach Berlin gezogen.
Kommst aus Niedersachsen ursprünglich?
Richtig, Salzgitterbad. Wer es mag. Nee, nach Berlin gezogen und hatte dann irgendwann Klavierunterricht und hatte eine Klavierlehrerin, natürlich selbstverständlich. Und diese Dame hat an der Deutschen Oper im Chor gesungen und dort eine Kollegin gehabt und deren Tochter hat viel synchronisiert in zartem Alter. Und unter anderem, glaube ich, bekannt aus Poltergeist, die Kleine, besprochen. Und das war in den Sommerferien und gab ja noch nicht so viele Sender und so. Und dann hat einfach diese Kollegin, meine Klavierlehrerin, gefragt, ob sie nicht jemanden wüsste, der sich das vielleicht zutraut. Und die hat dann gesagt, ja, ich kenne da einen, bei dem gebe ich Klavierunterricht irgendwie. Und und dann fragte sie mich. Und dann konnte ich mir aber unter Synchron nicht viel vorstellen, singen mit einer Krone auf dem Kopf oder ich habe keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, nee, will ich nicht, traue ich mir nicht zu. Und dann hat sie aber gesagt, du, sehr weise Worte, sie hat gesagt, du kannst doch Dinge nicht beurteilen, wenn du sie nicht selbst ausprobiert hast. Und das hat irgendwie, ist hängen geblieben. Und dann, zack, war ich plötzlich in der Charlottenburger Chaussee damals. Dieses Studio gibt es gar nicht mehr. Da steht heute, glaube ich, irgendeine Fastfood-Kette drauf. Keine Ahnung. Und das haben die, aber auf jeden Fall wurde ich da hingefahren. Und das waren ja umgebaute Filmstudios. Also dementsprechend waren die Ateliers, also die Synchronstudios, waren riesig groß und eine riesige Leinwand, wahrscheinlich auch, weil ich einfach noch 1,20 Meter war. Also, und da war da irgendwie eine Glasscheibe und da saßen so zwei Herren hinten und dieser riesige Raum, da stand dann ein Pult vor dieser Leinwand und so eine, wir nennen das heute noch Erdbeerleiter hieß das da, weil ich nicht an dieses Pult ran, an das Mikrofon rankam, weil ich noch so klein war und diese Pulte noch nicht verstellbar sind wie heute. Und diese, und dann eine Dame neben mir, die dann einfach meinte, pass mal auf, ich zeig dir das jetzt mal schnell. Kannst du schon lesen? Ich so, ja, ich kann lesen, pass mal auf, das hier ist dein Satz. Da stand dann tatsächlich drin, was ich super fand, Mama, darf ich die Pistole mit nach oben nehmen? Ein Satz, den
dein
du dir natürlich,
Satz.
Ja, den man sich super merken kann. Und da meint sie so, pass auf, da läuft jetzt gleich ein Stück Film und da kommt dann so ein Startband in schwarz, da steht dann 3, 2, 1 und wenn diese 1 kommt, dann kommt das Bild und dann tippe ich dich und wenn ich dich dann da auf die Schulter tippe, dann sagst du bitte diesen Satz. So, und den konnte ich mir super merken und gucke auf dieses Bild, dann kommt dieses 3, 2, 1 und dann kam dieses Bild und dann tippte sie mich und dann habe ich gesagt, Mama, darf ich die Pistole mit nach oben nehmen? Entschuldigung, geht doch nicht mehr. Na, und ich habe aber aus irgendwelchen unerfindlichen Gründen eben auf den Mund geguckt von diesem Jungen und dann war mir plötzlich aus irgendwelchen Gründen klar, was ich da zu tun habe. Und dann war ich ein bisschen blöd wahrscheinlich, ein bisschen altklug und habe dann gesagt beim nächsten Take so, ob ich das dann alleine mal probieren dürfte. Und dann meinte sie so, ja. Und der Herr dann hinten auch so, ja, klar. Und so, natürlich. Und das war dann plötzlich auch, habe ich das gesagt und dann auch so, danke, war super. Okay, dann hatte ich, glaube ich, noch ein Laut oder irgendwas und dann war auch dieser Gig vorbei und dann kam der nach vorne und lehnte sich dann, der Regisseur, genau, lehnte sich dann so übers Pult, guckte mich an und meinte so, ey, sag mal, du hast es doch schon mal gemacht oder? Ich so, nee, nein. Und ich so, ach Quatsch, komm jetzt mal, Butter bei die Fische, raus mit der Sprache. Ich so, nein, ich habe das wirklich nicht gemacht, aber mir gefällt das irgendwie. Und dann meinte er so, ja, ob ich denn Lust hätte, auch das weiterzumachen. Und dann habe ich dann gesagt, ja schon, weil das ist ja total nett und ich fühle mich total wohl. Und dann meinte er so, du, ich mache demnächst eine Serie fürs ZDF, die heißt Agentin mit Herz. Und da gibt es zwei Söhne und den kleineren, ob ich den nicht sprechen wollen würde. Und dann habe ich gesagt, ja klar, möchte ich. Und war dann plötzlich auch bei der Arena-Synchron und habe da dann diese Serie gesprochen. Und dann saß in diesem Haus auch die Berliner Synchron und dann wurde man eigentlich immer weitergereicht. So irgendwie. Und dann war das so ein Selbstläufer.
Siehst du, aber dann wurde ja aus dem kleinen Björn irgendwann ein größerer Björn und dann kam ein Stimmbruch. Ja. Und Stimmbruch ist natürlich für Synchronkinder immer eine kritische Phase, ne? Aber du hast sie gut überstanden.
Tatsächlich heißt es dann, da entscheidet sich, ob es dann weitergeht oder nicht oder wenn man vielleicht andere Berufswünsche hat irgendwie. Aber ich wollte das weitermachen und da hatte ich dann ein ziemlich einschneidendes Erlebnis, weil ich war dann tatsächlich, hatte dann so ein paar Ziehväter und Ziehmütter in diesem Business. Und hatte dann den Michael Richter und der Michael Richter war immer einfach total und hatte ich auch viel zu tun. Und plötzlich stand ich dann nach dem Stimmbruch, der glücklicherweise nicht so radikal war bei mir, stand ich dann vor Mikrofon und habe dann einen Satz sprechen wollen. Und dann meinte er so, nein, das ist ja so, kann man doch nicht sprechen. Und weil ich, das so geht das nicht und du klingst ja überhaupt nicht mehr wie, du kannst jetzt nicht wie ein Kind sprechen, du musst jetzt mal anfangen, wie ein Erwachsener zu sprechen. Ich konnte mir nicht so richtig vorstellen, was er meinte, aber dann später... Tatsächlich sind es so Kinderbögen, die man dann machen darf und da so. Also das ist dann
machen
leicht.
Muss sogar, ja. Weil die Erwartung da ist, ne?
Richtig, dass es dann so ein Singsang ist quasi. Ja, und dann hatte ich natürlich das Problem, jetzt muss ich das Ganze nochmal von vorne beginnen. Und dann gab es eine Serie, die hieß Blossom, weiß ich noch. Und Blossom, Joey Lawrence hieß der Schauspieler. Und das war bei der Berliner Synchron und Regie hat Sven Hasper gemacht. Schöne Grüße an Sven, also ne, Stimme von Michael J. Fox, ja, kennt man.
Genau, bekannter Mann.
Ja, und Sven war total süß zu mir und hat gesagt, du pass auf Björn, ich bringe dir das Ganze jetzt nochmal komplett von vorne bei. Das heißt, setze jetzt keine Betonung, ich sage dir später, wo du sie setzt, also sprich, wenn du auf einen Satz antwortest oder ich auf dich antworte, sinngemäß, und sprich erstmal jeden Satz auf Punkt. Jeden Satz auf Punkt gesprochen, dann meint er, jetzt sprich mal so und mach mal so und so und so. Also letztendlich in diesen 3 Jahren von dieser Serie habe ich das nochmal komplett neu gelernt bei ihm. Also wie das bis heute ist, als Erwachsener oder Teenager zu sprechen und dann immer mehr in dieses Erwachsenen-Genre abzudrehen.
Das Erstaunliche ist, dass du wirklich ein Produkt von Synchronsprechervätern bist sozusagen. Ja, also die haben dich alle immer an die Hand genommen und du hast bei denen quasi dieses Handwerk gelernt und es gab für dich auch nie die Option zu sagen, ich mache was anderes.
Nee, weil ich mich da so sicher gefühlt habe. Also auch mit allen Schlägen in die Magengrube.
Gehört dazu.
Total. Und das war auch ein guter Lerneffekt, mit viel Demut daran zu gehen und dann eben an sich zu arbeiten. Das war jetzt bei mir nicht so, dass ich zu Hause dann laut geübt habe oder so, sondern ich habe einfach, das war so eher so ein Denkprozess. Was wollen die eigentlich von mir? Was möchtest du? Was hast du falsch gemacht? Was kannst du beim nächsten Mal besser machen? Oder wie viel Sujets willst du eigentlich bedienen? Also, dass du nicht in so einem Schubladendenken drin bist. So, wenn das dann heißt, so, ach, da ist immer... Hatte ich lange Zeit mit dem Stifler aus American Pie.
American Pie, yes. Ja. Der Stiffmeister.
Das war wirklich auch so ein Ding. So, dann wurdest du ganz schnell in so eine Schublade gesteckt. Oh, das ist so ein Dödel, den kann immer nur, weißt du, so. Aber du willst ja auch mehr bedienen. Du möchtest gerne die komödiantische Schiene, du möchtest die ernste Schiene, du möchtest auch die traurige, also die komplette Facette. Und das sind Prozesse, die habe ich mir quasi erdacht, was muss ich tun, also ich habe dann irgendwann das verbildlicht und gedacht so, du hast so einen Schrank, so einen Aktenschrank und auf jeder quasi Schublade steht traurig, Dings lustig, und die ziehst du dann bei einem Satz, den du siehst, den der Kollege im Original macht, die ziehst du auf und misch die auch und die kannst du auch mischen.
Ah, und kannst also, die Schubladen teilweise ein bisschen rausziehen oder komplett rausziehen, ja?
Klar, da weißt du, woher Schubladendenken kommt eigentlich. Nein, nicht ganz, aber...
Es gibt übrigens auch gleich für alle, die jetzt sagen, das möchten wir gerne mal hören, auch gleich ein paar Beispiele dafür, ne?
Ja, nein, aber wie gesagt, also das war so der Werdegang und dann auch natürlich durch die verschiedenen Sujet-Regisseure, also Rainer Brandt kennt jeder durch Bud Spencer, Terence Hill, doch die lockere, flockige Art und Arne Elsholz, ein Genie, was
Tom
spontanes
Hanks.
Texten auch betraf und auch in der Regie und natürlich als Sprecher sowieso. Und Jürgen Kluckert, Gott
Benjamin
hab ihn selig.
Benjamin Blümchen du musst
war auch
ihn,
einer meiner...
Du musst ihn grüßen, oder?
Ja, ich muss
auch
ihn grüßen.
Grüßen nach oben,
Jürgen,
ne?
Ich drücke dich ganz doll auf deiner hoffentlich schönen Wolke, auf der du sitzt und schicke dir ein engelhaftes Tara. Oder auch... Damals bei den Dinos mein Papa, Earl Sinclair,
genau.
Nach Edgar Ott.
Ja. Ja. Ach, der Jürgen, ja. Also wir haben kurz an dich gedacht, lieber Jürgen, und wir wünschen dir da oben alles Gute. Und wir wissen auf jeden Fall, dass die da oben eine sehr, sehr geile Voice haben, oder?
Ja.
So, und nach diesem Terrö und nach diesem Tal der Tränen machen wir an der Stelle weiter. Ich wollte mal ganz kurz wissen, was ist eigentlich aus dem Klavierunterricht geworden?
Den habe ich dann aus zeitlichen Gründen sein gelassen.
Aber du warst schon als sehr junger Mensch, war dir klar, ich mache gar nichts anderes. Ich lerne jetzt keinen Beruf mehr, ich studiere nicht irgendwas, sondern ich mache einfach alles, was mit Sprechen zu tun hat. Also
das ist gut, dass du das ansprichst. Ja, tatsächlich ist es ja so, du hast ja noch den normalen schulischen Werdegang. Hm. Den hatte ich auch und habe aber durch diese Zeit, die ich viel im Synchronstudio verbracht habe, also das sah dann plötzlich so aus, dass um 13.30 Uhr eigentlich immer ein Taxi vor der Schule stand. Hm. Und ich dann auch im Studio war bis abends und ich hatte da was ich so in der Umgebung nicht so bekam, und zwar ich wurde ernst genommen. Also ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass ich sehr, sehr ernst genommen werde, auch in diesen jungen Jahren. Und viele Kollegen mir bei den Hausaufgaben auch geholfen haben und Kolleginnen. Und ich mich da einfach wie zu Hause gefühlt habe, weil man wird ernst genommen, man wird auch teilweise ein bisschen wie ein Erwachsener genommen, dann ist man aber auch tatsächlich wieder das Kind, um das sich gekümmert wird.
Gute Mischung.
Und ja, das folgte aber dann daraus, dass ich natürlich mit den Gleichaltrigen und in der Schule massive Probleme bekommen habe, auch mit den Lehrern. Weil die fanden das, die Sprüche, die ich teilweise im Studio gehört habe von den älteren Kolleginnen und Kollegen, die habe ich natürlich, oder Witze, die habe ich natürlich auch gerne weitererzählt. Die Mitschüler haben sie nicht verstanden, aber die Lehrer fanden sie doof. Weil sie verstanden haben und da uns wahrscheinlich auch teilweise partiell rot geworden sind, aber ich weiß es nicht. Und das war...
Und sie fanden es aus einem anderen Grund noch nicht gut, weil du hast damals schon Geld verdient. Ne?
Ja, das wurde mir auch tatsächlich gesagt, was soll ich dir überhaupt beibringen, du verdienst ja eh mehr Geld als ich. Das kriegst du dann zu hören. Aber für mich war, und das ist bis heute so, bei diesem Berufe mit allen Facetten das Geld nicht primär wichtig, sondern für mich ist es der sicherste Ort auf Erden, neben meiner privaten Situation natürlich. Aber da fühle ich mich einfach am wohlsten. Da passiert mir eigentlich nichts, denke ich, so.
Aber für Lehrer ist das natürlich eine andere Position. Also der ist bei uns in der Schule, gibt ja nur 80%, trotzdem er 100 geben könnte. Und die anderen 20%, die gibt er woanders. Und da gibt er sogar 100% und verdient damit auch noch Kohle. Das löst natürlich auch Neid aus, ne, bei einigen. Es gibt Lehrer, die sagen, okay, wir müssen das Talent des Jungen fördern, weil offensichtlich geht das in eine andere Richtung. Und andere Lehrer sagen, das kommt überhaupt nicht in Frage. Ja, hier ist Schule die erste Priorität.
Aber das ist wahrscheinlich auch ein Punkt, der mich bis heute verfolgt, ist das Thema Neid, weil ich kenne das nicht.
Aber andere kennen das, wenn sie auf dich blicken, weißt du?
Das verstehe ich immer nicht. Da bin ich wahrscheinlich zu naiv oder so. Ich kriege das dann auch mal mit, aber ich blende das aus, weil ich es selber nicht kenne. Weil ich bin jemand, der fördert Leute ganz viel und gönnt ganz viel. Und mir macht es mehr Spaß zu geben, als zu nehmen. Und ich habe ein Problem damit, eigentlich auch mal was anzunehmen. Ja, das ist für mich vielleicht auch ein Zeichen von Bodenständigkeit. Und immer sich weiterentwickeln. Immer noch, auch in dem etwas höheren Alter dann doch schon.
Geboren 1974, also ja. Da steht irgendwann die 50 auf dem Plan in diesem Jahr noch. Ne?
Ja, die Blunte brennt, ey. Ja.
Ist nicht so schlimm, wie alle Leute immer sagen. Ich sag dir das aus Erfahrung, weißt du? Aber ich freue mich, dass du etwas angenommen hast, was ich dir gegeben habe, und zwar eine Einladung zu dieser Sendung, weil wir sind über den Weg geschrammt, weil wir verschiedene andere Synchronsprecher auch kennen, die wir sehr mögen. Und wir haben so festgestellt für uns beide, als wir uns über den Weg liefen, dass wir uns irgendwie gefühlt schon sehr lange kennen, obwohl wir es noch nicht kennen. Bei mir ist es völlig klar, weil ich habe mit dir schon viele Filme gesehen, ich habe viele Sachen gehört. Ja. Deine Stimme kam mir bekannt vor. Aber wir haben uns ja erst später kennengelernt durch Martin Kautz, der auch schon in dieser Sendung war, und stellen dann fest, wieso kennen wir uns schon so lange, obwohl wir uns eigentlich noch nicht kennen. Ne?
Schräg, aber ich finde das so klasse, dass du wirklich Menschen triffst und dann so denkst, so irgendwas ist da. Da ist irgendwie eine Synapsenverkabelung oder man kennt sich irgendwie. Also ich habe kein Problem, weißt du, also ich würde jetzt auch meine Kreditkarte leihen, oh, das darf ich nicht so laut sagen, aber
ich würde sie nicht benutzen.
Das ist super, ich finde das toll, dass es so eine Symbiosen gibt, immer wieder und auch dann später, immer im Lebensweg, auf dem Lebensweg.
Du, es gibt so Erklärungen, die sind im esoterischen Bereich, da lachen uns einige Leute drüber aus, weißt du, sie sagen, das ist wissenschaftlich nicht fundiert, aber man kann es manchmal nicht erklären, wie das so kommt, ne?
Da sprichst du was Gutes an. Da sprichst du an, was jetzt auch mit dem Synchron wiederum zu tun hat und dass ich in diesem elften Stock, wo ich groß geworden bin, in diesem Hochhaus.
In Berlin-Charlottenburg.
Ja, genau. Parallel zum Klavierunterricht, bevor das mit dem Synchron losging. Mein Vater war sehr technikaffin, weiß ich noch. Und das war so zu der Zeit, wo, da gab es noch nicht so wirklich Videotheken und Videorekorder, VHS-Rekorder waren eigentlich so für die breite Masse noch sehr unerschwinglich. Aber es gab damals einen Laden in Berlin, der die Dinger verliehen hat. Fernseher, Videorekorder, und die hatten unter anderem ich glaube, so 10 Filme, so eine Mini-Videothek, will ich mal sagen.
Und es war ein Krieg der Sterne, stimmt's? Lass mich raten.
Ja, du hast es erfasst. Ja. Es war ein Film Krieg der Sterne dabei. Und dann hatten wir den zu Hause. Und ich weiß noch, dass ich mir den nach der Schule oder sogar 3-mal am Tag angeguckt habe. Also ich habe mir den so lange angeguckt, bis dann irgendwann das Band gerissen ist.
Ach du Schande.
Und das wurde dann noch probiert zu reparieren. Das hat aber nicht funktioniert. Und ich weiß noch, dass da kam ja noch die Ausleihgebühr drauf, weil ich glaube, mein Vater hat den 6 oder 8 Wochen nicht zurückgegeben, plus eine neue Kopie. Das waren dann damals, glaube ich, 1000 Mark musste der bezahlen.
Ach,
zur Strafe.
Du Schande.
Ja, aber ich konnte ihn auswendig. Und was jetzt noch dazu kam, ist, dass du, das glaube ich, jeder, der diese Trilogie oder damals den Film noch gesehen hatte, jeder hat ja so seine Helden und Helden. Mhm. Und ich wollte immer Luke Skywalker sein, nicht Han Solo. Und ich weiß auch noch warum, weil mir diese eine Szene nicht aus dem Kopf ging zum Thema Schicksal. Da geht Luke Skywalker auf diesen Hügel und guckt in diese Doppelsonnen. Mhm. So. Und das war für mich so, da muss es noch mehr geben hinter dem Horizont. Da muss irgendwas sein. Und du wirst doch jetzt nicht hier uralt in diesem 11. Stock, in diesen 70 Quadratmetern. Da muss irgendwas sein. Und tatsächlich schloss sich dann der Kreis dann spätestens 2015, wo ich dann wirklich auch die Gelegenheit hatte oder die große Ehre hatte, selber diese Filme machen zu dürfen.
Hätte
ich nie gedacht.
Und das ist total verrückt. Durch einen ausgeliehenen Videorekorder.
Ja.
Und eine Kassette, die du damals geschrottet hast.
Ja.
Ja, die jetzt also Grundlage deiner heutigen Karriere ist, deines heutigen Berufswunsches.
Ja.
Das ist unfassbar, oder?
Das ist das, was du sagtest, wo ich denke so, Schicksal oder irgendwas gibt es da.
So ging es bei mir mit dem Radio ja auch los. Also ich habe mit 3 Jahren mein erstes Radio bekommen. Ich hätte auch was anderes bekommen können von meinem Onkel damals, aber der hatte so ein kleines Telefunkenradio.
Ja.
Das war so ein Mini-Radio, da war nur Mittelwelle drin, so eine Antenne zum Rausziehen und ein Ohrhörer. Und das war, der Ohrhörer hat dafür gesorgt, dass ich angefangen habe, im zarten Alter von 3 Jahren Radio zu hören, weil ich konnte es heimlich unter der Bettdecke machen.
Mhm.
Und ich habe auf Mittelwelle alles gehört, was es in Berlin gab. Wirklich alles.
Das heißt alle Sender, also SFB dann.
Zum Beispiel und den Rias und so, ja. Und dann kannte ich natürlich Hans Rosenthal und was, die haben ja damals alle da gesendet, weißt du,
ja.
Über Mittelwelle. Und habe ich Dinge gehört und Geschichten aus dem alten Berlin mit Ewald Wenck und was es alles zu der Zeit gab. Guten Abend. Kannst du dich daran noch erinnern? Ja, solche Sachen. Und habe gedacht, Radio ist einfach geil. Ich mache, glaube ich, später irgendwann mal Radio.
Ja, also siehst du, und da schließt sich der Kreis.
Wir sind in einem Radiostudio und reden jetzt in diesem Fall aber über deine Karriere. Ne?
Ja, aber es ist ähnlich. Also das finde ich gut. Das finde ich gut und immer weitergemacht und nie aufgehört.
Als du aus der Schule raus warst,
ja.
War sofort klar, ich habe genug Jobs, mit denen ich mich über Wasser halten kann. Finanziell ist es kein Problem. Ich komme damit klar.
Das ging ja schon, das baute sich ja schon auf währenddessen. Aber tatsächlich ist es so. Ich wollte ja mein Abitur machen.
Mhm.
Und dann war ich in der, war es die 11. oder 12. Klasse? Ich weiß gar nicht mehr genau. Ich hatte einen Lehrer. Ich war dann später auf der privaten Kant-Schule.
Mhm.
Und da hatte ich einen Lehrer, der war total cool. Ist segeln gegangen und so. Also wirklich so, das war so ein Lebenstyp irgendwie. Mhm. Und ich hatte so das Bedürfnis, ich musste mit jemandem reden, wie ich jetzt eigentlich weiterverfahre. Soll ich jetzt hier das brutal durchziehen oder probieren unter, keine Ahnung, weil zeitlich kam ich auch langsam in Probleme. Sprich, weil die Jobs immer mehr wurden und dann auch viele gesagt haben, naja, du kannst ja immer erst nach der Schule und blablabla ist aber so viel und so, dann müssen wir uns vielleicht einen anderen. Und dann bin ich zu ihm hin und habe dann gesagt, ich brauche mal ihr Öhrchen. Er so, ja, was ist denn? Und dann habe ich ihm gesagt, so und so, das und das und das. Und dann meinte er so, Herr Schaller, passen Sie auf. Können Sie sich vorstellen, als Student oder später in irgendeiner Bank zu sitzen oder irgendeinen Bürojob zu machen? Ich meine, Sie haben doch Ihren Job. Was Kreativeres, Schöneres, Abwechslungsreicheres können Sie doch gar nicht machen. Und das haben Sie doch schon. Dann zum Teufel machen Sie doch das, worauf Sie Bock haben. Und was Ihnen nicht wehtut, wo Sie nicht morgens aufstehen und ein Scheißgefühl haben irgendwie.
Guter Lehrer.
Und da hat er der recht. Und das habe ich dann durchgezogen. Und bis heute bin ich ihm sehr dankbar, dass er mir dazu geraten hat.
Du warst einer der jüngsten Selbstständigen überhaupt, ne? Weil du hast ja gleich damit angefangen, also deine Kohle zu verdienen. Was richtig. Natürlich eine völlig geile Geschichte ist im Nachhinein betrachtet, weil du machst das ja mittlerweile jetzt seit 43 Jahren, wenn man mal also 42 kommen
ja,
noch was, ne?
Ja, genau, jetzt im August, glaube ich. Das war auch so, müsste im August gewesen sein, 42, ein paar zerquetschte tatsächlich.
Ja. Unglaublich. Also Hobby zum Beruf gemacht, so wie ich auch.
Ja,
und seit wann hast du diese markante Stimme, die muss man ja auch irgendwann geformt haben, die muss ja tiefer geworden sein, weil die Stimme ist ja auf so vielen verschiedenen Rollen, weißt du? Es ist für mich, ich gebe mal kurz ein Beispiel.
Ja.
Ich sitze abends mit meiner Frau und gucke eine Serie, Vikings zum Beispiel. Und dann siehst du da diesen Ragnar, wo du als Mann schon sagst, scheiße, da hast du schon mal verkackt, wenn du, ne? Ja. Weil der ist einfach 100% Mann. Also darauf können sich wahrscheinlich 90% der Frauen verständigen, dass das ein geiler Typ ist. Und dann kommt er auch noch mit so einer Stimme um die Ecke. Das ist das zweite Mal, wo du sagst, oh, da kannst du einfach nur abstinken dagegen, weißt du?
Das ist süß.
Und alle sagen, ach, dieser Ragnar.
Ich höre mich doch selber gar nicht so. Ich höre mich doch selber gar nicht so. Ich weiß, sicherlich gibt es so, ja, also wenn ich jetzt sagen würde, ich rauche, gut, das hat vielleicht ein bisschen geformt, dann tut der Alkohol seinen Rest oder hat er getan. Ja. Davon habe ich mich ja, ich bin jetzt alt genug, ich brauche das nicht mehr. Ja. Aber klar, und dann ist es sicherlich auch dieser Charakter, den du annimmst, also dass du das Visuelle, also so könnte ich dir jetzt gar nicht mal, ich könnte dir jetzt ein paar Beispielsätze sagen vielleicht, ja. Aber
einen hätten wir gern.
Es ist dann irgendwie Schildwall, also so eine Sache, ja, ich könnte jetzt noch ein bisschen lauter, oder diese psychologischen Geschichten, die er da so durchmacht, oder dieses, das ist ja dann wirklich eher das Stillere und Leisere irgendwie und das Visuelle ist, glaube ich, immer, spielt auch, ich muss es sehen. Ich muss es sehen, dann kann ich mich wirklich hundertprozentig reinversetzen und reinfallen lassen in die Geschichte.
Es gibt so eine schöne Szene, wo er auch über Alkohol gesprochen hat, über irgendwelche Hörner, die er getrunken hat,
ja,
und so.
Met. Ja, oder genau, bevor dann irgendwie, wenn ich dann in Valhalla sitze bei meinen Vorfahren und mit Odin dann quasi ein Methörnchen trinke, sowas war das in dem
Dreh. Ab und zu darf man auch mal das ein bisschen unterstützen, indem man auch mal vorher einen kleinen sich auf die Lampe gießt, ja?
Ja.
Also in diesem Fall war es so, glaube ich, ne?
Diese Geschichte, ja, das war dann kurz vor der Schlangengrube, will ich mal sagen. Und da weiß ich noch, dass mein Regisseur hat gesagt, du, aus Kultgründen müssen wir doch mal, du kennst doch noch diese üblen Faxe-Biere aus der, diese 1-Liter-Teile abgefüllter Kopfschmerzhülsen. Ja. Irgendwie, das bringe ich dir mal mit irgendwie. Und dann hat er tatsächlich so zwei Büchsen dabei gehabt und dann hatten wir diese Szene. Dann habe ich gesagt, na, das ist doch jetzt eine gute Gelegenheit. Das Auto lassen wir heute mal stehen. Und dann haben wir uns diese Büchse reingedreht und das tat ihm zugute. Also ich war auf jeden Fall etwas enthemmter da oben, das will ich mal so sagen.
Also ich schaffe so einen Fax überhaupt nicht zu trinken, weil das ist, ein Liter ist einfach für mich zu viel Flüssigkeit auf einmal. Ich schaffe das nicht, das Ding runterzukriegen.
Ich weiß auch gar nicht, wie oft wir dann Pinkelpausen machen mussten. Also es war, glaube ich, etliches. Aber es war, auf jeden Fall hat das so ein bisschen so alles ein bisschen
leichter gemacht. Ne? Es klang ein bisschen authentisch.
Ja. Also wie gesagt, es ist Method Acting. Das sollte jetzt nicht zwingend irgendwie, dieses Beispiel sollte nicht zwingend Schule machen, aber dafür war das einfach ein toller Abschluss.
Einmal geht das schon.
Ja.
Sag mal, hast du denn eigentlich nie die Idee gehabt, mal selbst vor der Kamera zu stehen, beziehungsweise auf einer Bühne? Weil ich meine, du bist doch ein Talent, du hast doch diese Stimme und du bist eine Persönlichkeit.
Da schließt sich, dann kommen wir wieder ein bisschen noch zurück. Nur sprechen war mir dann ja auch irgendwann zu wenig. Und dann habe ich gesagt, ich will das volle Programm. Und dann gab es eine Kinderagentur. Das war die Mutter von Oliver Rohrbeck, die Amelie. Mhm. Und da waren viele drin dann in diesem Alter. Also auch viele Kolleginnen und Kollegen, die heute auch genau wie ich quasi so früh angefangen haben. Deswegen habe ich dann auch gedreht. Das war eine tolle Erfahrung sicherlich. Und habe auch Theater gespielt. Und das war 1987 an der Tribüne. Das war das große Finale und ging, glaube ich, so zur 750-Jahrfeier. Das war so eine Berlin-Revue. Dann. Mhm. Und da hat auch Olli mitgespielt, weiß ich noch, Alexandra Wilke und mein Vater Detlef Bierstedt und meine Mutter Dagmar Biener. Und das weiß ich noch. Und seit diesem Zeitpunkt, also das zeichnete sich so aus, wir haben so eine Westberliner Familie gespielt, die dann auch an die Mauer winken gegangen sind. Also alles so abgefrüht und so. Und ich kann mich erinnern, ich musste immer jeden Abend eine Packung Schaumküsse essen. Und seitdem kann ich keine Schaumküsse mehr essen, weil es stand mir wirklich zum Halse raus. Mhm. Detlef Bierstedt hatte es netter, der durfte immer 6 Schullis trinken.
Der wird jetzt wahrscheinlich auch kein Schulli mehr.
Nein, ich glaube nicht. Nein,
er trinkt jetzt andere Sachen.
Gar nicht mehr, glaube ich. Aber es war eine spannende Zeit. Also es war wirklich auch mit Gesang und mit Steppeinlage und Tanzen und es war eine Herausforderung, aber ich bin froh, dass ich das machen durfte und dass ich das auch kennengelernt habe. Und dieses Gefühl, auf der Bühne zu stehen, diese Aufregung vorher, dieses Lampenfieber. Und wenn du dann auf dieser Bühne bist und dann mit den Kolleginnen und Kollegen dann in diesem Stück bist und du das ringsrum vergisst, ist das Magic. Dann ist das wie auf Droge. So, und das ist ein Gefühl, das wollte ich unbedingt haben und das ist mir bis heute unvergessen.
Aber du hast es nicht weitergemacht.
Nein. Und zwar, mir war das immer auch beim Drehen, dieser riesige Pool an Leuten, das war mir alles zu groß. Oder teilweise sitzt du 8 Stunden rum, um 5 Minuten zu funktionieren oder immer on Standby und Standby und Standby. Und ich fand diese kleinere Arbeit im kleineren Kreis, das war mir sicherer, das war mir angenehmer. Also vom Gefühl her war das einfach besser. Und dementsprechend war das mein Weg.
Diese Synchronarbeit hat sich ja verändert. Als du früher eingesprochen hast, saßt ihr vor einer großen Leinwand. Ja. Ne? Und früher hat man auch zu 6 oder so im Synchronstudio teilweise gestanden. Ja.
Ja.
Und jetzt ist man alleine und spricht seine Parts ein. Ne?
Ja, da sprichst du auch was an. Also das war früher natürlich eine super Erfahrung mit den ganzen Großen. Arnold Marquis, Michael Chevalier, Karin Buchholz. Und ich kann jetzt, müsste ich jetzt wirklich, wirklich viele, viele aufzählen, dass ich mit denen arbeiten durfte und du konntest dir natürlich auch gleich was abgucken und die Tricks und
ja, wie machen die das?
Die haben dir Sachen beigebracht und haben dich auch mal in den Arm genommen und haben auch mal, waren auch mal sauer. Also ich meine, ich weiß Wolfgang Pampel. Also
das ist natürlich Wolfgang Pampel. Wenn der anfängt zu sprechen, dann vibrieren die Boxen, wenn ich also, das an der Stelle mal kurz sagen darf. Ne?
Ja, erstens das und zweitens mal, ich würde es mal, jetzt muss man das so ausdrücken, ein Orgasmus kriegt man da einfach, weil ja. Durch die Zeiten, wie viele von uns aufgewachsen sind, hattest du ja nicht die großartige Möglichkeit, andere Versionen zu hören. Also die O-Version oder das und dieses. Also du hattest nur die deutsche Sprache auf der Spur. Und dementsprechend war für mich Harrison Ford immer Harrison Ford. Wolfgang Pampel war Harrison Ford. Ja. Oder Panchak dann, ja, Hans-Georg, die Stimme von Mark Hamill. Also jetzt gerade wieder Krieg der Sterne oder Susanna Bonasewicz irgendwie. Da wusste ich noch gar nicht, dass sie nebenbei noch Bibi Blocksberg spricht. Heute noch. Ja, und dann habe ich neben Wolfgang gestanden und Wolfgang, weiß ich, das war bei Rainer Brandt sogar und das war so eine Serie mit Hunden, die animiert hatten sie, glaube ich, noch nicht. Ich weiß nicht, ob sie denen dann, damit sie rhythmisch wie Mr. Ed immer eine Möhre in den Hintern gestoßen, naja, die weiß man, wenn man gleich drauf eingeht, aber die bewegten nun auch die Lippen und Wolfgang hat mein Vater gesprochen und ich war ein kleiner Hund, sein Sohnehund und er hatte so einen Fünfzeiler und ich, glaube ich, nur so einen Satz dazwischen irgendwie, so, er hatte oben drei und unten. Und ich habe das verkackt, weil er hat angefangen zu sprechen und ich bin einfach dahin geschmolzt. Ich konnte einfach nichts mehr sagen. Und habe ihm diesen Tee immer verhunzt, sodass sie dann gesagt haben, wir machen jetzt mal doch getrennte Bände. Hat er mir nicht übel genommen. Und das war eine tolle Zeit. Und ich misse sie auch ein bisschen. Gerade auch jetzt für den Nachwuchs misse ich sie ein bisschen. Ich kann dann in der Funktion des Regisseurs eben Hilfestellung leisten und probieren, die Leute dorthin zu bringen.
Und das gelingt dir gut. Ich möchte ganz kurz eine Fußnote einfügen. Wolfgang Pampel hat ja damals auch Illuminati gesprochen von Dan Brown, das Hörbuch. Und es gab eine andere Version, die hat jemand anders eingesprochen. Und ich habe mir die Version bestellt als Hörbuch, weil ich bin ja auch großer Hörbuchsammler und Fan natürlich. Und dann, ich weiß nicht, wer es war. Ich legte das ein und es ging los. Hörbuch, herzlich willkommen, Illuminati, Dings. Und dann kam so eine Stimme. Robert Langdon hat, und dann habe ich gedacht, nee, ich habe 4 Sätze gehört, habe gesagt, das muss ich zurückschicken.
Okay.
Und dann habe ich die Version von Wolfgang Pampel bekommen. Und es ging los mit so einer Musik und dann kam, als Robert Langdon mit einer Stimme, wo ich dachte, boah, und ich kann, deshalb kann ich so nachvollziehen, was du meinst, weißt du, wenn du zwischen dem einfach, du bist gefangen von dem, was er sagt, weißt du, und du bist einfach abgelenkt, denkst du, scheiße, da kann ich nicht mithalten.
Das ging ja dann auch 2015 nochmal so, dann bei Star Wars, als dann die neuen Filme kamen. Und sein erster Auftritt war dann, Chewie, wir sind zu Hause. Und ich weiß noch, wir saßen im Studio und er sagte diesen Satz, Chewie, wir sind zu Hause. Und plötzlich klingelt mein Handy. Und ich so, entschuldige Wolfgang, da steht Mausi dran, ich muss da mal kurz rangehen, das kann ja was Wichtiges sein.
Ja, klar.
So, aber eigentlich wollte ich gar nicht rangehen, weil ich meine, ich habe gerade Han fucking Solo vor dem Mikrofon.
Genau.
Ich so, warte mal kurz. Er so, ja, kein Thema. Ich so, ja, Schatz, ja, was, ich soll nicht vergessen, die Biomülltonne heute Abend rauszuschieben. Das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Ja, aber du weißt schon, dass ich hier gerade das ist dir egal. Ja, okay. Ja, mach ich, Schatz. Tschüss. So, entschuldige, Wolfgang, das war gerade meine Frau. Ich soll noch den Biomüll rausschieben heute Abend. So, ja, das sind die wirklich wichtigen Sachen im Leben. Ich so, alles klar, können wir jetzt bitte wieder in die andere Galaxis reisen?
Wir kommen zu Han Solo zurück.
Ja, geil. Also das war wirklich großartig. Das war dann auch so, dass dann auch mein Tonmeister irgendwann so einfach so, ich glaube, da war, bei dem nächsten Film war dann Hans-Georg, also Luke Skywalker. Und es war wirklich ein schwieriger Take und der war sehr lang und er übte und übte und so. Und dann, ich merkte so 2 Augenpaare, die mich von der Seite dann anguckten. Und Hans-Georg da drin immer machte. Und der Tee lief immer durch. Und ich so, sag mal, und guck ihn so an. Ich so, sag mal, Matze, was machst denn du da? Und er so, sag mal, Björn, ist dir eigentlich klar, was wir hier gerade machen? Es ist Donnerstagabend. Alle anderen sitzen vorm Fernseher oder machen irgendwas anderes und wir machen Star Wars. Ich so, ja, das ist ja schön, aber würdest du jetzt endlich mal die Aufnahmetaste drücken, weil Hans-Georg redet sich da drin den Wolf, verdammte Hacke. Ja, Entschuldigung, ja, mach ich.
Solche Fehler passieren dir auch, ja, als Vollprofi. Das ist natürlich...
Ja, schon ziemlich gut.
Ich meine, ich habe ja schon Interviews geführt, die dann anschließend einfach mal nicht da waren, weil die Technik versagt hat zwischendurch. Insofern kann ich davon auch ein Lied singen, weißt du?
Das glaube ich dir.
Und dann musst du dasselbe Ding nochmal machen und dann hat dein Gast vielleicht durch Zufall auch nur Zeit und du fängst nochmal an und wird ein komplett anderes Interview, aber es wird auch wieder geil, weißt du?
Aber es, das Rotlicht leuchtet, ich sehe es, also es ist alles gut.
Wir haben, die Aufnahme läuft, mach dir keine Sorgen.
Das kenne ich nur von so WhatsApp-Nachrichten. Wenn du dann wirklich irgendwie dann da drauf drückst und dann, kennst du das, wenn der das dann nicht sendet und du hast dir gerade einen Wolf gesprochen, denkst du, scheiße, jetzt nochmal. Dann machst du das nochmal, schon wieder nicht. Und dann verkürzt du das immer mehr. Und dann sagst du nur noch, ja, ich melde mich.
Und dann so. Ist es auf dem Punkt, weißt du?
Ja, das reicht dann.
Warum habe ich es denn nicht gleich so gemacht? Ja, hat ja 10 Minuten gedauert und ich wollte eigentlich nur sagen, okay, ich bringe den Biomüll raus.
Danke für die vertane Lebenszeit. Nein, alles gut.
Wann kam bei dir der Punkt, wo du entdeckt hast, ich kann also nicht nur selbst synchron sprechen, sondern ich kann auch die Regie übernehmen und kann anderen Leuten schon das Wissen, was ich erworben habe, auch weitergeben?
Das ist interessant, weil das natürlich dann auch, ich habe ja viel, viel gesprochen. Und irgendwann wurde mir das Sprechen zu langweilig. Das klingt jetzt irgendwie blöd, aber das war dann schon wirklich ein Riesenabstand zwischen dieser Theatererfahrung, also Kind sein, dann dieses das Neulernen und dann viel, viel sprechen. Dann kamen ja auch die ganzen Kabelsender auf den Markt und die haben natürlich auch Lizenzen eingekauft. Das heißt, theoretisch, da sind dann auch viele, viele Ateliers aus dem Boden geschossen und viele Firmen. Und dann haben wir teilweise in 6 Ateliers doppelschichtig gearbeitet. Also wie die Bekloppten am Wochenende und da und hast du nicht gesehen. Weil das ganze Zeug, also ich glaube, als die Lizenzen dann kamen, mussten wir quasi 10 Jahre nachsynchronisieren in gebündelt davor, weil jeder wollte natürlich irgendwie rausschießen. Und dann wurde mir halt irgendwann langweilig. Und dann hatte ich aber durch die Verkettung von, ich habe ja erst die Dinos gesprochen, diese Puppenserie, die, also mit Edgar Ott und dann auch mit Jürgen, da kam dann eine andere Serie mit einem kleinen grünen Drachen, der da hieß
Tabaluga. Genau.
Und da habe ich dann gesprochen und irgendwann meinte die Synchronfirma zu mir, du, da würde dich gerne mal einer vom ZDF anrufen und nicht, dass du dich wunderst. Und ich so, ja, alles klar. Und dann rief auch jemand an und der meinte, du, ja, Björn, also wir haben hier folgendes Problem. Wir haben hier eine Sendung in München, Tabaluga TV heißt das, eine Gameshow für Kinder. Da gibt es einen Animatronic-Drachen und der quietscht und Dings und bla und bluff. Und also ich habe einfach nichts verstanden, was der jetzt wollte. Und dann meinte er, ja, ich kann dir das jetzt auch gar nicht genau erklären. Fahr doch mal nach Potsdam zu einem Puppenbauer.
Bei uns um die Ecke?
Genau. Und sag da mal guten Tag. Frag mal den Chris und so und so. Und der weiß schon Bescheid. So. Und dann bin ich da hingefahren. Und bin ich da reingekommen. Und dann Chris war so ein super Typ, so mit langen Haaren. So, ey, du bist, musst Björn sein und so. Du wirst mir ja schon angekündigt und so. Ja, guck mal da steht so ein, hier so ein Kleiderständer, da steht so ein Drachenkopf drauf. Und daneben, da ist dann so eine Fernbedienung. Stell dich doch mal ran und mach mal. So, okay. So, dann bin ich dann vor diese Fernbedienung. Und dann hatte ich da so 2 Sticks. Und einer war für den Mund und einer war für die Augen-Animatronic. Und dann habe ich das so berührt und dann hat der Drache dann eben den mit dem Mund irgendwie hin und mit den Augen klipp, 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 klipp. So. Und dann meinte er, ja, sprich doch mal. Ich so, okay, Tabalo und hab aber dieses Tabalo, ich bin Tabaluga. Und dann habe ich aber beides zusammen bewegt. Dann meinte er so, nee, so geht das nicht. Also du sprichst ja auch nicht und klimperst dabei immer mit den Augen irgendwie, wenn du mit dem Mund da irgendwie. Du musst das schon so ein bisschen wie beim Schlagzeug machen irgendwie. So.
Mit jedem Körperteil einen anderen Ton erzeugen. Ne?
Sozusagen. Ja. Und habe ich das gemacht und er so, ah, das geht doch. Dann habe ich gesagt, ja, ich finde dich ja auch irgendwie wieder ganz geil, meinte ich, weil ich bin ja auch so ein Typ, der totaler Fan von diesen Practical Effects ist. Da sind wir wieder bei Star Wars, dann aber bei Return of the Jedi, der Rückkehr der Jedi-Ritter, wo ja dann alles bei Jabba und so, das waren ja alles Animatronic-Figuren.
Aber auch die Muppet Show.
Richtig, natürlich.
Und Jim Henson ist ja aber eins unserer Idole, unser gemeinsamen, ne?
Der Film Labyrinth mit David Bowie. Ja, auch 1000-mal gesehen in Dauerschleife, fand ich super. Ja, und dann war der auch schon am Telefon und es kam so ein bisschen Ghostbusters-mäßig rüber. Er schrie dann ins Telefon, wir haben einen! Also so ein bisschen wie diese Kritik. So, und zack, 6 Wochen später fand ich mich dann wieder in Tutzing in der Villa von Peter Maffay zu einem Coaching mit den Moderatoren, mit dem Regisseur der damaligen Sendung und mit der Sonja, die in dem Kostüm steckte. Also quasi, sie war in diesem Kostüm und ich habe dann von draußen
den Ton gemacht.
steuert und eben dazu gesprochen.
Steuern und sprechen, das sind zwei völlig, also verschiedene Dinge und es muss synchron laufen, ja. Das ist das Schwierige dabei.
Wir mussten also quasi bei diesem Coaching wurde probiert, dass wir eine Symbiose bilden, dass wir eins werden. Also, dass sie mir zum Beispiel was vormacht und ich kommentiere das oder ich fange an zu sprechen und sie kommentiert das mit Handzeichen oder mit einer Gestikulierung in diesem Falle. Und das hat dann auch ganz gut funktioniert und dann haben wir diese Sendung gemacht und ich habe dann glaube ich, 4,5 Jahre Tabaluga TV gemacht. Und das war für mich in diesem Zeitpunkt natürlich super, weil es kam genau Schicksal zu einem Moment, wo ich gesagt habe, es muss noch mehr geben. Das kann jetzt nicht alles sein. Jetzt kommen wir, schließt sich wieder der Kreis. Dort habe ich dann meine Holde kennengelernt und dann sind wir erstmal gependelt. Und
das ist 25 Jahre her, weil ihr seid fast 25 Jahre zusammen.
Ja, tatsächlich. Ne? Ja, nächstes Jahr Silberne.
Wahnsinn.
Dann haben wir aber auch gesagt, okay, diese Pendelei ist jetzt mal gut und mal Schluss und wir gehen dann nach Berlin und da ist ja eigentlich so mein Grundeinkommen oder so das und dann bin ich wieder zurück nach Berlin und dann ging das los, dass ich gesagt habe, ich möchte auch im Synchron mehr und dann war die Arena-Synchron da, die dann gesagt hat, du möchtest du nicht mal Dialogbücher schreiben, wir haben ja auch eine Zeichentrickgeschichte, damit kannst du dich ganz gut ausprobieren. Und dann habe ich angefangen, die Dialoge für diese Zeichentrickgeschichte zu texten und dann die Regie gemacht. Und dann ging das immer weiter. Dann wurden es dann irgendwann Realserien. Mhm. Und dann war aber immer noch so dieses Segment, das war ja das Größte, was du oder ist immer noch das Größte, was du erreichen kannst, eben im Kinosegment zu arbeiten. Mhm. Und da hatte ich mich aber erstmal nicht rangetraut. Dann waren noch viele MTV-Geschichten dabei, denn den Sender habe ich auch noch voll mitgenommen.
Ja, du warst als die Voice, ne?
Genau, von MTV Masters war das noch, genau. Ja, und dann habe ich weiter geschrieben und dieses Kino-Ding war dann so die letzte Hürde. Und dann habe ich tatsächlich ein Angebot bekommen und das ist komplett nach hinten losgegangen, weil auch damals war das schon so, dass du verschiedene Schnittfassungen bekommen hast von einem Film. Ich kannte mich aber nun nicht damit aus und mir war nicht bewusst, dass ich, wenn ich die erste Schnittfassung kriege, vielleicht schon mal anfangen sollte, den zu texten.
Und kannst du darüber berichten, welcher Film das war, oder ist dir das zu peinlich?
Nein, das ist wirklich, das ist ja auch ein Stück Vergangenheitsbewältigung, die mich ja dann auch, die mir viel gezeigt hat. Das war der Film Barbershop.
Den habe ich nicht gesehen.
Das ging um einen Barbiershop und innerhalb dieses ganzen Films füllte er sich immer mehr und du hattest nachher irgendwie, glaube ich, gefühlt 40 Leute, die durcheinander quatschen. Mit Ice Cube hat die auch gespielt. Und ich bekam dann irgendwie einen Anruf und da hieß es dann so, ja, dann gib doch mal am Montag das Buch ab. Und ich hatte noch keinen Satz geschrieben.
Und das war am Freitag?
Das war am Donnerstag.
Am Donnerstag?
Ja. Weil ich nicht wusste, dass ich diesen Film schon hätte eigentlich längst bearbeiten müssen, weil ich immer dachte, ich warte lieber auf das Final-Material. Fakt war, ich habe es dann geschafft, 4 Akte, der hatte 6 Akte, 4 Akte noch zu schreiben und das kam beim Verleih überhaupt nicht gut an. Das kannst du dir ja vorstellen. Dann haben sie noch einen anderen Autoren dazugeholt, der dann die letzten beiden Akte geschrieben hat.
Aber sie haben die 4 von dir genommen?
Sie haben die 4 von mir genommen und dann saß ich im Studio und dann war das erste Mal die Situation, dass noch eine Supervisorin dabei saß, also die Kundin, die quasi mein Buch redigiert und dann während der Aufnahmen eben auch ihren Senf dazu geben kann, wie sie sich das vorstellt. Ist auch völlig legitim, weil letztendlich bezahlen sie die Party und wollen natürlich dann auch ein dementsprechendes Produkt.
Der bezahlt bestimmt die Mucke.
Richtig. Und dann muss man dazu sagen, ich kam gerade aus diesem bestehenden Team. Die haben vorher einen anderen Film zusammen bearbeitet und nur die Regie wurde ausgetauscht. Und der Regisseur, den ich auch sehr schätze, der stand plötzlich vor dem Mikro, weil er zufälligerweise auch Ice Cube gesprochen hat. Und ich bin jetzt quasi nur da neu reingerutscht. Oh, das war schrecklich. Dann kam bei jedem Satz, und du hast ja eine Buchabnahme, also eigentlich war das Buch auch abgenommen. Und dann hat er die Texte so gesagt und dann hieß es plötzlich so, warum hast du das so gelöst? Warum hast du das so gemacht? Das ging bei jedem Take so und ich kam so in Schwitzen und ich fühlte, und die saßen wirklich, einer saß links und sie saß rechts und ich fühlte mich so eingezwängt wie in der Müllpresse. So. Und dachte so, das packe ich nicht. Und dann habe ich irgendwann gedacht, ich muss hier die Notbremse ziehen, das kann nicht so weitergehen, das ist überhaupt nicht meins. Also ich hatte vorher bei diesen ganzen Seriengeschichten und auch bei MTV, was ich immer so viel Freiheiten und plötzlich ist alles scheiße, was ich gemacht habe, das ist nicht mehr meins, das will ich nicht, ich will hier weg. Also das war wirklich so, ich muss hier raus. Habe dann meine Jacke genommen und bin aufgestanden und wollte nach Hause. Und dann meinten die so, wo willst du denn hin? Und dann meinte ich so, ich gehe jetzt nach Hause. Ja, wieso? Und ich so, na, ihr könnt's ja eh viel besser als ich. Und dann meinte sie, nein, so war das ja nicht gemeint und so und so und so und so. Ja, dann haben wir das auf jeden Fall durchgezogen und danach habe ich gesagt, ich rühre das nie wieder an. Ich mache nie Kino. Ich will das nicht. Das ist mir zu viel Druck. Ich kann das nicht. Das verkrafte ich nicht. Da bin ich nicht stark genug für. Und zwei oder drei Jahre später, rief mich dann ein Produktionsleiter an von der Berliner Synchron und meinte, du, wir haben einen Nick Cassavetes-Film, der ist sehr, sehr gut. Alpha Dog heißt der. Krasse Geschichte, ob ich den machen wollen würde. Und dann habe ich ihm meine Sorgen und Nöte erzählt und gesagt, dass ich nicht weiß, ob ich mir das jetzt nochmal zutraue. Und er so, du, pass auf, ich verspreche dir, es wird alles super. Vertrau mir. Okay. Ich habe da das Buch nicht geschrieben. Also da habe ich dann erstmal komplett die Finger von gelassen. Ich habe dann erstmal gesagt, okay, machst du das, was du kannst, so, wo du jetzt safe bist, und bin da rein und saß dann in der Regie und habe dann angefangen, mit den Kolleginnen und Kollegen zu arbeiten. Und das hat so viel Spaß gemacht plötzlich, und es war auch keine Supervisorin zugegen am Anfang. Also ich konnte da völlig abgehen, und dieser Film war vom Sujet her auch so, wo ich mich kreativ total, wir durften eigentlich fast alles sagen. Es war halt so dieses Ding, da steht an der Tür, sagt ey bam, und der andere sagt bam bam, und der sagt ey bam bam, also so ein Spiel, ne? Und ey Penner, 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 ey Penner, 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 und so, das war genau so das Ding. Und irgendwann merkte ich, ging die Tür auf, und es setzte sich eine ganz liebe Dame irgendwie, aber nicht so neben mich, sondern so dahinter, und wir haben dann weiter das gearbeitet, und eine völlig abgedrehte Szene, wo einer völlig ausrastet. Und dann hatten wir Pause, und dann drehe ich mich um, und dann hat die sich vorgestellt und meinte, ja, guten Tag, mein Name ist Eva Weniger, ich bin die Kundin und die Supervisorin von der Paramount, von dem Film jetzt gerade irgendwie.
Und ich bin begeistert.
Und dann habe ich erstmal so gedacht, oh, scheiße, was kommt jetzt, was kommt jetzt? Und sie so, ihr seid genau auf dem richtigen Weg, du machst es super, ich freue mich auf die Abnahme, viel Spaß.
Geil.
Und da ist natürlich der Knoten geplatzt.
Natürlich.
Und dann wurde ich dann auch vom Klaus Bauschulte, kann ich auch mal schön grüßen, das war auch dann großer Supporter, also als Produktionsleiter, was das betraf, wurde ich dann von Verleih zu Verleih auch wieder weitergereicht. Aber die Königsklasse blieb noch aus, das war dann damals bei der Fox. Und das war das, wo ich damals dieses einschneidende Erlebnis hatte. Und dann
welches?
Das mit Barbershop.
Ach so.
Ja, also okay. Wo ich gesagt habe, nie wieder, never ever again. Hm? Und dann hat mich wieder die Firma angerufen, wo ich damals diesen Film gemacht habe, gesagt, du, wir haben ja einen Film, der heißt Notorious B.I.G., ob ich den machen wollen würde.
Und das war ein Erfolg.
Und dann habe ich gesagt, okay, ich traue mir das jetzt zu, aber das Buch traue ich mir immer noch nicht zu. Und dann saßen wir im Studio und haben Notorious B.I.G. gemacht.
Bekannter Rapper übrigens.
Ja, und dann saß die Kundin auch da, und das war am Anfang auch total krass, weil Martina, ich liebe Martina, aber Martina war am Anfang so dann, also da musste auch erstmal klarkommen. Sie saß dann am Laptop, hörte immer zu, ist aber wirklich so multitaskingfähig, kann tausend Sachen nebenbei machen, klappte das Laptop zu und meinte, das ist jetzt scheiße. Und die voll zusammengezuckt, scheiße. Hm? Und dann haben wir weitergearbeitet, haben es anders gemacht und dann weitergearbeitet. Und dann irgendwann ging es dann aber so, dass sie dann nicht mehr sagte, das ist jetzt scheiße, sondern findet ihr nicht auch das? Und so, das war ein komplett anderer Ton. Und dann hat man plötzlich gefunden, man merkt, und das war während diesem Arbeitsprozess, hat man sich gefunden und hat gemeinsam, nicht gegeneinander, sondern wirklich kreativ für das Produkt gearbeitet. Mhm. Und dann sitzen wir vom letzten Dreh, oder es waren noch zwei Drehtage, ich hatte noch zwei Drehtage übrig, sitzen wir im Büro und ich gucke mir die Filmecho an und sehe da einen Film, The A-Team kommt. Mhm. Und dann, ich lese einfach so, oh, The A-Team, geil, ich habe die Serie geliebt früher, und jetzt kommt dann ein Film mit Liam Neeson auch noch und so und so und so. Und dann meinte ich so, ey Martina, ihr macht ja The A-Team. Und sie so, willst du den machen? Ich so, ja, habe ich Bock drauf, und ich verspreche dir, ich schreibe dir auch das Buch. Und sie so, ja, geil, machen wir. Und so, und dann war das gebrochen, und seitdem haben wir ein super Verhältnis, und es macht immer sehr, sehr viel Spaß. Aber das war quasi dann nochmal der Breaking Point, wo ich das angefangen habe, mehr zu lieben, und je schwieriger und je mehr Kunden eigentlich da sind und je komplizierter ein Film ist, desto geiler finde ich das. Das ist wahrscheinlich so, dann ist so meine masochistische Ader rausgekommen.
Weißt du, was ich stelle eine Parallele fest zwischen vielen Leuten, die gut in ihrem Job sind.
Sage mir.
Sie mussten alle Scheiße fressen auf dem Weg dorthin. Und das ist ja bei dir auch so. Du musstest durchs Feuer gehen, um Dinge zu erlernen. Das ist bei mir als Radiomann genau dasselbe gewesen. Ich hab alle Fehler einmal gemacht. Mhm. Meistens nur einmal. In den meisten Fällen. Ja. Wenn man zweite macht, ist man blöd, ne? Und ich habe sie aber alle einmal gemacht und weiß, wie ich sie künftig vermeide. Und das ist einfach so. Und du musst, bestimmte Dinge muss man einfach erleben, um anschließend in seinem Job gut zu sein. Ne?
Ja, das hat mir viel geholfen. Aber es ist halt immer auch so ein Punkt, wo ich sage, erinnere dich daran und bleib in demütig. Der Erdung. Bleib demütig und bleibe geerdet. Und das ist so wichtig. Und du kriegst ja natürlich auch über die Zeiten dann Leute mit, die dann neben dir dann irgendwie manchmal Dinge tun, die nicht so schön sind. Und dann siehst du aber auch den Fall. Ganz schnell. Und dann denkst du dir auch so, na Alter, hättest du mal lieber mal einen Gang, ne? Oder wärst du mal lieber softer lang gefahren?
Was viele Leute überhaupt gar nicht wissen, Leute, die wie du zum Beispiel als Synchronregisseur Filme vertonen für deutsches Kino, Fernsehen, etc., ne? Die sind ja Geheimnisträger und zwar über Jahre hinweg. Das wissen ja viele gar nicht, dass du zum Beispiel wirst eingeladen nach London oder nach L.A. oder sonst irgendwas, bekommst einen Film zu sehen unter strengsten Sicherheitsauflagen. Du musst vorher dein Handy abgeben. Yeah. Du musst unterschreiben, dass wenn du auch nur ein Wort verrätst, du eine drastische Strafe zahlen musst. Und dann hast du das alles in deinem Kopf und darfst den Film das erste Mal im Original sehen.
Weißt du, wie scheiße das ist?
Das kann ich mir gut vorstellen, weil ich meine, wir sind ja auch Leute, die gern erzählen möchten darüber, über das, was sie alles Geiles erlebt haben. Dürfen das aber dann nicht, ne?
Nee, und du darfst vor allen Dingen, das, was ja auch so geil ist, du darfst nicht da reingehen und dich jetzt freuen, dass du einer der Ersten bist, die diesen Film sehen. Das ist absolut irrelevant, weil nicht nur, dass du dein Handy abgibst, du darfst dir auch keine Notes machen. Das heißt, ich durfte mir nichts notieren. Also als Erklärung dafür vielleicht, das Bild, was wir nachher kriegen, Rotoscope nennt sich das. Das heißt, oder ich nenne es dann mal so schön Arschloch-Synchron, weil du hast nur schwarze, es ist alles geschwärzt und nur die Münder sind offen. Mhm. Du siehst auch keine Augen. Und dann hast du dann teilweise das Problem, dass wenn sich der Kollege oder die Kollegin, also der Schauspieler, die Schauspielerin im Original alleine ins Off drehen, also komplett, sobald du den Mund nicht mehr siehst, ist alles schwarz. Du hörst nur noch den Ton. Und dann hast du das Problem, wenn du den Film jetzt guckst und sagst, oh geil, ich sehe diesen Film, ich sehe ihn als Erster. Ja, was hast du denn dann nachher, wenn du dann nur noch hörst und sie sagt, you have to. Mit wie viel redet denn Prinzessin Leia jetzt da? Mhm. Redet sie jetzt mit einem oder mit mehreren? Mhm. Eieieiei. Gut, du lernst relativ schnell anders zu gucken und merkst dann auch, das ist Arbeit. Mhm. Es ist Arbeit, es ist natürlich eine geile Arbeit, weil es ist Level Up, wenn du nachher nichts mehr siehst. Mhm. Das heißt, ich habe natürlich auch die Verantwortung, im Studio den Leuten noch erklären zu müssen, wo wir uns gerade befinden.
Und hast du selbst noch nicht gesehen, ne?
Also doch, dann vorher schon. Also der Gag ist ja auch dann beim Schreiben zum Beispiel danach, diese Bilder, die spulen sich wieder ab. Also es ist interessant, dass sich das dann, dass obwohl du ein schwarzes Bild hast, du jetzt weißt, an welcher Stelle du dich befindest. Also du lernst.
Das ist schon eine Gehirnleistung.
Du lernst zu gucken, quasi.
Krass. Spannend. Das ist wirklich spannend. Und wenn du dann das fertige Produkt irgendwann 2 Jahre später siehst, wo du noch 30% der Arbeit dabei gemacht hast, indem du die deutsche Synchronfassung erarbeitet hast, und dann sagst, meine Güte, ist das geil geworden.
Naja, also ich bin heute dann eher kritischer. Ich sage mir, scheiße nochmal.
Hätten wir besser machen können?
Da hätte ich das, warum hast du denn das nicht? Aber da wär's doch noch, also diese Selbstkritik ist immer noch da. Also ich kann zwar jetzt dann mit Abstand mir die Filme wieder angucken und sagen, oh geil, ja, oder ich erinnere mich. Eigentlich ist das Schöne immer, wenn ich mir einen Film angucke, dann spulen sich die Ateliersituationen ab, weil das ist das, was ich so geil finde, mit den Menschen zu arbeiten. Das heißt, das ist eigentlich für mich die Regie, dieses Miteinander gemeinsam und vor allen Dingen dieser Nervenkitzel, den du hast, oder dieses Pädagogische, dass ich in kürzester Zeit von dir jetzt zum Beispiel, ich habe nicht viel Zeit, mich auf dich einzustellen. Ich muss gucken, was du kannst, welche Zügel ich ziehen muss. Bei manchen muss ich das mehr machen, bei manchen weniger. Aber ich muss sie immer bei Laune halten, weil das Schlimmste ist, wenn ich dich so sehr nerven würde, du würdest zumachen. Wir haben so ein sensibles Organ. Also für mich ist das ganz viel Pädagogik, die dazu gehört. Und das macht so einen Spaß, dich zu kriegen und zu wissen, mit welcher Art des Humors kriege ich dich? Wie öffnest du dich? Wie schaffe ich es, dass ich genau diese Quintessenz kriege, die ich jetzt von dir hören möchte, ohne dass ich dich in den Wahnsinn treibe und du mich fragst, was will der eigentlich? Das, was der da von mir will, das hört kein Mensch oder so. Es sind wirklich nur Nuancen und das macht so Spaß, die zu kriegen. Und der Weg dahin, das habe ich auch schon bei dem Film Super 8 mit den ganzen Teenies mit raschelnden 5-Minuten-Terrinen geschafft. Oder ich bin nach vorne und habe mich voll zum Dödel gemacht, wo dann wirklich gerade Teenager, die voll in der Pubertät sind, sagen, oh Gott, ey, ich will mich jetzt bloß nicht, ich will jetzt nicht lachen, dann kippt mir die Stimme ab, dann kiekse ich ja. Und genau das brauchte ich aber. Und dann einfach nach vorne zu gehen und dann irgendeinen Schwachsinn zu machen, dass die wirklich so selbstverständlich lachen und du dann merkst, die Stimme kackt ab, weil sie danach, sie sagt, ja, so ist es geil. Und das ist dann wirklich der Spaß an
Erinnerung. Aber du musst ja auch wissen, dass diejenigen, die für dich da arbeiten, in der Lage sind, das zu erzeugen, was du gerne haben möchtest. Und das ist ja die Kunst eines Regisseurs, der weiß, der Typ, den ich jetzt für diese Rolle engagiert habe, der kann das auch tatsächlich abbilden. Und manchmal wissen die Leute das selbst gar nicht, dass sie es können. Und da führt der Regisseur sie dann hin. Ne?
Richtig. Und das ist natürlich, das A und O ist die Besetzung. Also du kannst dir vieles erleichtern, wenn du im Vorfeld über die Erfahrung, über die Jahre klar, wir haben manchmal noch Castings, aber es gibt immer so eine Person, die höre ich schon, die sehe ich und höre sie schon. Das ist zum Beispiel bei Chris Pratt bei Guardians of the Galaxy. Mhm. Es ist, wo ich sofort gesagt habe, beim ersten Mal gucken, ich gesagt, das ist einfach Leonard Marlich. Leo, ich grüße dich, Bro. Also das ist wirklich so ein Ding, ich weiß, der bedient das, der ist das einfach. Mhm. Das ist so geil. Und das hat dann auch geklappt und er spricht bis heute Chris Pratt und wir haben viele Filme zusammen gemacht, die Jurassic World Geschichten und so, und ich weiß, den kann ich laufen lassen, weil das ist einfach schon so da. Ich muss nicht viel machen. Ich kann ihm höchstens dann nochmal sagen, du, jetzt ist er in der Situation oder mach mal ein bisschen da, mach mal das, sind aber ganz minimale feine Stellschräubchen. Also die Besetzung ist das A und O. Auf der anderen Seite sage ich mir, ich habe in der Corona-Zeit, fand ich das, es war ein bisschen Fluch und Segen zugleich, weil du bei Ensembleterminen natürlich dann nicht mehr die Möglichkeit hattest, alle Kolleginnen und Kollegen zusammen aufzunehmen, wo dann eine gewisse Eigendynamik bei Gesprächen und so weiter im Hintergrund passiert. Ich fand es aber positiv, weil ich die ja einzeln auch aufnehmen musste und Leute, die sonst wirklich in einem Kessel Buntes, will ich mal sagen, untergehen, mit denen musste oder habe ich plötzlich alleine arbeiten können und habe, und da haben sich ganz, ganz viele Talente auch rauskristallisiert, die sonst einfach untergehen. Für verschiedene Dinge, Nuancen, Feinheiten und dann auch gesagt habe, Moment mal, den merke ich oder die merke ich mir jetzt aber mal, weil da ist bestimmt oder da ist dann eine Rolle, da weiß ich, da kannst du sie auch noch fördern und kannst ihr auch eine größere Rolle geben als das, was sie bisher hatte, und das ist großartig. Also ich fand diese Zeit sehr, sehr spannend.
Weißt du, was schlimm ist als Gucker von einer Serie zum Beispiel, wenn bei Staffel 4 zum Beispiel ein Charakter auf einmal aussteigt, weil er, weiß ich nicht, den Vertrag nicht erfüllt oder weil er sagt, ich habe keinen Bock mehr auf euch. Passiert ja manchmal auch, dass man sich nicht grün ist oder so. Und dann kommt bei Staffel 5 auf einmal bei der gleichen Rolle eine völlig andere Synchronstimme, wo du als Gucker komplett überfordert bist. Also ich zum Beispiel reagiere da wirklich allergisch drauf, wenn mir die Stimme nicht gefällt. Weißt du, meine Frau merkt das nicht mal. Mhm. Und viele andere merken es auch gar nicht, dass irgendwer eine andere Stimme hat. Ich reagiere da sofort drauf und denke manchmal, oh, kann ich mir das antun? Und ich brauche dann wirklich 3-4 Folgen, um dann mit der neuen Stimme klarzukommen, ne?
Ja, verstehe ich total. Also es gibt natürlich immer 1000 Gründe. Es gibt dann welche, die versterben leider. Dann bist du gezwungen. Dann hast du die Problematik, ja, monetär vielleicht oder irgendwas oder hat ein paar Socken geklaut, die er nicht hätte klauen dürfen. Da kommen wir dann auch an die schwerwiegende und schwierige Frage. Jetzt befinden wir uns auf so einem Punkt, wie wenn du anfängst, mit anderen andere zu kopieren. Mhm. Ganz schwieriges Thema. Gerade mit Tommy Danneberg und Bernd
Egger, ne? Ja, genau. Ehemaliger Kollege vom BB-Radio übrigens, ja, möchte ich an der Stelle mal. Ja, lieber Bernd, herzlich willkommen vor diesem Empfangsgerät.
Also das ist auch wirklich schwierig, ne? Also ich war ja damals dann mit quasi so in der Anfangszeit mit dem Terminator und das ging darum, einen fließenden Übergang zu finden, dass es nicht wehtut. Und ich finde, das hat ja sehr gut gelöst und das löst er auch immer noch gut. Es gibt natürlich den Unmut, wie sehr sind wir denn in der Lage oder wie weit dürfen wir uns aus dem Fenster lehnen, wirklich Kultfiguren zu kopieren, also deutsche Stimmen zu kopieren. Das ist wirklich ein schwieriges Thema.
Wenn wir keine Alternative haben und die Stimmen so dicht dran sind, wie bei Bernd Egger zum Beispiel und Tommy Danneberg,
ja,
dann finde ich, ist es in Ordnung. Aber manchmal sind die Stimmen ja komplett anders, weißt du, wo du sagst, oh, da hätte man aber, glaube ich, einen anderen finden können, der das gut hingericht.
Ja, da gebe ich dir recht. Das ist dann, klar, da muss man einmal mehr ums Eck denken.
Also du könntest ja zum Beispiel auch bestimmte Stimmen aufdrücken, weißt du, wo ich sage, da bist du schon mal dicht dran.
Klar, man kann sich natürlich Dinge erspielen. Mhm. Kann jeder oder viele. Du kannst dich in eine Richtung hinbringen. Das bedeutet nicht, dass ich diese Herausforderung nicht annehme, aber ich sage mir, ich kann es mir ja schwieriger machen. Ich kann es mir aber auch leicht machen, wenn ich weiß, ich kenne jemanden, der braucht nichts, um das zu erfüllen, weil er es schon ist.
Bei dir ist es so, bei Cassie Affleck zum Beispiel, ne?
Ja.
Das ist eine Rolle, die fällt dir leicht, oder?
Nee.
Nee?
Nee.
Ich habe gedacht, die geht dir leicht von der Hand, also, diese Oceans-Reihe, ne?
Also Cassie Affleck, also was heißt leicht? Er zeichnet sich dadurch aus, dass man relativ maulfaul sein muss und einfach, also Casey ist halt immer so ein bisschen da, ist halt immer, die trägt immer die ganzen Sorgen dieser Erde auf seinen Schultern, das ist eigentlich Casey so.
Es ist aber, ist es schwerer als den Stiffmaster zu machen, Sean William Scott?
Nein, da hast du recht, also der Stiffmaster ist natürlich,
der ist so laut, ne?
Also das ist wirklich so, das ist das komplette Konträr. Bei Casey Affleck ist es durch dieses Minimale, was er tut, ist es schwierig, weil er so viele Facetten da drin noch hat. Und dann hat er wirklich auch immer, macht er auch immer noch Filme, die echt harter Tobak sind. Also ich kann mich erinnern, Light of My Life war der Film, wo sämtliche Frauen, glaube ich, auf der Erde durch irgendein Virus ausgelöscht worden sind und er aber noch mit seiner Tochter durch die Gegend zieht. Und die kampieren viel und rasten viel, weil er will sie natürlich auch nicht preisgeben, weil das wäre natürlich grauenvoll. und dann ihr immer Geschichten erzählt. Und da habe ich dann im Studio auch darum gebeten, die haben das auch alle mitgemacht, das fand ich super. Also erstmal hatten wir eine Couch da, also das Method Acting, was ich cool fand, haben mir das Mikro dahingestellt und dann habe ich auch noch darum gebeten, wenn er jetzt diese Geschichte erzählt, alle Takes bitte zusammenfassen. Ich möchte diese Geschichte nicht gestückelt haben, weil er erzählt sie im Original ja auch in einem Bogen durch. Und da habe ich gesagt, bitte habt die Geduld, auch wenn ich jetzt mal 20 oder 30 Aufnahmen brauche, lasst mich das am Stück machen. Dann hast du wirklich diesen Erzählstrang beim Erzählen. Und das haben die mitgemacht. Das war total cool. Und der andere Film, der mir wirklich, wirklich schwer gefallen ist, da, als ich den mir angucken sollte in der Firma, ich kam über die ersten 5 Minuten nicht weg, weil das war mit seiner Frau, die auf der Palliativ liegt, weil sie Krebs hat. Und dann fing der Film so an, dass sie sagt, oder er sagt, sollen wir sie jetzt reinholen, die Kinder zum Verabschieden. Das war, also ich habe 10 Anläufe gebraucht, um da über diese Stelle erstmal hinwegzukommen. Also ja, das, der macht schon echt richtig heftige Sachen, so muss man ja sagen. Aber vom Sprechen her ist er halt dadurch, dass er immer so ist und dann aber doch so viel macht. Das ist schon ist nicht easy.
Ich dachte, dass du nicht, weil du nicht so viel Kraft geben musst, dass du das so locker aus der Hüfte schießt, das Ding.
Er macht zu wenig, aber macht zu viel.
Aber es gibt ja Rollen, die liegen dir richtig gut, ne? Wo du sagst, also das bin ich quasi. Also wenn ich in einem anderen Körper geboren wäre und hier im deutschsprachigen Bereich unterwegs wäre, dann wäre ich das.
Ja, also auf jeden Fall Charlie Hunnam. Also der aus Sons of Anarchy oder die Filme, die er gemacht hat, den mag ich total. In allen Dingen, die er tut. Und das fällt mir ganz doll einfach, weil der ist so toll. Mag den.
Weißt du, was das Erstaunliche ist bei dir? Also im Prinzip müsstest du ja jede Woche deinen Wikipedia-Eintrag verändern, weil immer neue Filme dazukommen. Ne? Das Ding ist ja so lang mittlerweile, weil ich denke, das habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich gesehen, habe ich noch nicht gesehen, alles klar, habe ich gesehen. Und ich denke, das kann doch alles nicht wahr sein. Wann macht der Mann das dann alles? Das kann doch wohl nicht wahr sein.
Weiß ich auch nicht.
Aber fragst du dich das manchmal auch, wie habe ich das alles geschafft in der Zeit?
Ich weiß auch manchmal gar nicht mehr, was war denn das jetzt? Dann gucke ich da mal rein, also beziehungsweise gucke mir mal den Titel an. So, wo war denn das? Wo war denn das? Ach so, da beim nächsten Ding habe ich vergessen. Weiß nicht mehr, wo das war. Also krass.
Das passiert dir auch, ja?
Ja.
Du hast ja den deutschen Preis für Synchronisation bekommen für Notorious B.I.G. damals.
Stimmt.
Hängt der irgendwo bei dir?
Der steht bei mir auf dem Schreibtisch.
Ah.
Aber an Spuren vom Bier öffnen.
Nein.
Ja, der Mann hervorragend mit Bierflaschen öffnen.
Du machst da mit Bierflaschen auf?
Ja, habe ich damals gemacht.
Och nö, oder? Ja. Ich dachte, so ein Preis ist mich wirklich was wert, oder bist du da nicht so?
Der steht, wie gesagt, da und hat ein paar Spuren, aber das war an dem Abend, das war schön. Also ich hatte kein Feuerzeug, deswegen musste ich das damit machen. Nein, der bedeutet mir schon viel. Also es bedeutete mir was daher, dass einigen das wohl sehr gefallen hat, was ich da gemacht habe oder anders gemacht habe. Und das war ja dann damals die Martina, die da auch gesagt hat, ja, macht ihr, seid produktaffin und erfüllt das und dabei noch ein paar Freiheiten gehabt haben.
Das ist schön.
War super.
Wenn dir jemand vertraut und sagt, mach mal bitte, ich vertraue dir da. Und wenn anschließend das Produkt so ist, dass man das auch hört, dass da jemand vertraut wurde, von dem man der Meinung ist, der kann seinen Job, weißt du, das ist immer schön, ne?
Das ist toll. Das ist der Idealzustand.
So, dann wollen wir mal, wir haben schon eine Stunde auf der Uhr mittlerweile, also wir haben schon ganz schön viel erzählt, aber wir wollen natürlich noch 1-2 Anekdoten aus der tollen Zeit deiner Synchrontätigkeit hören und ich habe vorher noch eine Frage.
Ja.
Ich meine, es ist ja für viele eine außergewöhnliche Geschichte, dass jemand aus Deutschland kommt und auf einmal nach L.A. fahren darf und in die großen Filmhochburgen und da auf einmal Teil des großen Ganzen ist. Bist du dir eigentlich dessen bewusst, was du für ein Glückskind bist, dass das alles in deinem Fall auch funktioniert hat?
Ja.
Und dass du in diesen Kreis einfach reingekommen bist und auf einmal auch, du hast kapiert, wie es funktioniert. Du hast dir die Filme im Original angucken dürfen und heißt, dementsprechend musstest du auch mal die Sprache lernen mit allen Facetten und allem, was da dran hängt und die ganzen Slangs und so weiter, nenne ich sie mal in Anführungszeichen, musstest du dir auch aufdrücken, weil die reden ja alle teilweise in Slang, wenn die in ihrer Hollywood-Welt unterwegs sind, oder?
Mir war schon klar, dass diese Screenings hier nicht stattfinden werden, aber das mit L.A. war eine Nummer, das sollte ursprünglich mal in England stattfinden und dann war ich gerade im Garten und habe das Schildkrötengehege ausgemistet. Tatsächlich. Also ich stapfte gerade oder schaufelte gerade Schildkrötenscheiße und dann klingelte mein Handy und da war die Kundin dran und meinte so, du Björn, was machst du gerade? Und ich so, ja, ich bin gerade Schildkrötenscheiße schaufeln. Hast du einen Computer in der Nähe? Ich so, worum geht's? Ja, geh doch mal da ran und druck dir mal eine Esther aus. Ich so, was ist das denn? Ja, du fliegst nächste Woche nach L.A. Ja, und morgen ist Weihnachten. Sie so, nein, wirklich, ohne Witz, ohne Flachs, du fliegst nach L.A. Ich so, aha, okay. Ja, weil der Regisseur, also J.J. Abrams, möchte nicht, dass die Kopie überhaupt, also das war ja damals noch eine physische Kopie, das ging ja noch nicht so, dass die irgendwie, der möchte das in seinem Kino, also in seinem Studio da zeigen. Und ich gesagt, ja super. Und dann war ich da, hab die Äste ausgedruckt und bin dann dahin geflogen. Und dann habe ich die kennenlernen dürfen und dann festgestellt, dass das eigentlich alles ganz liebe Menschen sind. Natürlich Geschäftsmänner auch, da muss man einen klaren Unterschied machen, aber die kochen auch nur mit Wasser. Ja. Aber es ist, man ist sich der, in dem Moment, wenn du da bist, du bist dir dieser Tragweite gar nicht bewusst. Mhm. Du machst deinen Job, du musst lernen, das hatten wir ja vorhin schon, anders zu gucken, damit du die Dinge nachher wieder repetieren kannst. Und das blendest du aus. Erst im Nachgang, wenn dann ein bisschen Zeit vergangen ist, der im Kino läuft, dann sagt das und dann fängst du an, das alles einigermaßen zu realisieren, was dir für eine Ehre zuteil wurde oder warum. Aber die Leute, die mir das wahrscheinlich gestattet oder die dafür gesorgt haben, dass ich das tun darf, die werden mich auch beobachten oder werden mich beobachtet haben, um festzustellen, kann man ihm das aufbürden.
Hast du diesen Film-Slang in Anführungszeichen gleich von vornherein verstanden? Also ich meine, das ist ja so ein bisschen für einen Außenstehenden auch so eine Fremdsprache. Du kommst da rein und dann reden die so in ihrem Film-Slang und haben für alles andere Begrifflichkeiten. Hast du das von vornherein mitgebracht?
Oh, gleich also ein paar Sachen weißt du ja, weil viele, viele Dinge sagen wir ja auch so. Mhm. Zum Beispiel wie eine veränderte, eine treated oder eine untreated oder ein Dialog-Stam und so.
Das heißt in Deutschland genauso, ja?
Ja, alles das klar. Hat sich inzwischen auch schon so quasi verdenglischt, verdeutscht, wie auch immer. Das ist okay. Und was ich jetzt nicht verstanden habe, da kannst du auch nachfragen. Oder es ist ja, du hattest immer jemanden an deiner Seite, der dir das nochmal genau gesagt hat. Und du sagst, pardon, don't understand, irgendwie.
Dann ach, der blöde Deutsche, der versteht das nicht. Ja, muss man nochmal erklären.
Es war, bei einem war das sehr nett, bei Ryan Johnson. Da saß ich in England mit jemandem von Lucasfilm zusammen, der meinte, oh, there's Ryan, go to him, talk to him. Und ich so, Ryan, who's Ryan? There's a director of the movie, you dumbass. Ich so, hä? Also Ryan Johnson, ich so, aber so selbstverständlich kam es, oh, there's Ryan, go to him, talk to him. Und ich so, entschuldige, aber warum soll ich denn jetzt, warum? Also ich bin völlig unbedeutend. Hm? Ich bin ein kleiner Dialogregisseur aus Deutschland, der eine Fassung macht. Und dann kam der zu mir tatsächlich und meinte, hey, I heard about you, you're a German Territory Star Wars Nerd. Hi, my name's Ryan, hi, nice to meet you. Und ich sage, nice to meet you und so. Und dann hat er auch noch gesagt, ich bin ganz aufgeregt und so weiter, weil er gerade festgestellt hat, dass er so vielen Leuten gerade diesen Film zeigt irgendwie.
Star Wars Nerd, ist auch, total. Das passt aber hundertprozentig.
Ich meine, ich so ein paar Freiheiten hatte ich ja auch. Ich habe zum Beispiel eine Geschichte auch gemacht, wo ich im Nachgang auch so dachte, oh wow, da gibt es diese Szene bei Episode 7 zwischen Rey und Han Solo, da ist Chewbacca gerade angeschossen worden und liegt hinten auf so einer Bank da im Falken und macht dann und Rey sagt im Original, hey, I fixed the compressor and you need a co-pilot. Und Han Solo sagt dann, I've got one back there. Und dann siehst du diesen Umschnitt auf Chewie dann, und dann dachte ich so, naja, wenn jemand so ein bisschen was Lachsiges da reinhauen darf, dann ist es ja Han Solo. Deswegen habe ich dann drauf gemacht, ich habe einen, der jammert da hinten. Und dann, also allein dieses Jammert. Ja. So, und dann traf ich dann denjenigen von Lucasfilm und der meinte so, ja, ich bin der und so und so und so. Und der meinte so, ich habe da mal eine Frage und so. Und ich so, ja, was denn? Ja, warum hast du denn da dieses Jammern eingebaut? Und ich so, oh Scheiße. Weil eigentlich ist ja die Aufgabe, du musst es eigentlich 1:1 rüberbringen. Also ich habe mich eigentlich schon ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt und meinte so, naja, und habe ihm dann erklärt irgendwie, dass Han Solo und so, und wenn dann bei uns immer so ein bisschen die laxere Geschichte hat und so weiter und so. Und dann meinte er so, geile Nummer, geile Idee, fanden wir super. Weil die haben tatsächlich so ein Backtranslating-Team, weißt du, um einfach zu gucken, ob das alles kanonisch passt, was ja auch völlig legitim ist, dass du nicht plötzlich vom Warp-Drive sprichst im Star Wars-Universum. Das wäre ja wirklich ein Sakrileg. Und das waren so schöne Momente. Also daran erinnere ich mich total gern.
Es gibt noch einen schönen Moment, den müssen wir auch kurz reproduzieren. Das ist eine Geschichte, die muss erzählt werden noch in diesem Podcast, obwohl unsere Zeit langsam knapp wird. Aber Sean William Scott, ja, der Stiffmaster.
Ja.
Stiffmeister aus American Pie.
Ja.
Den hast du kennengelernt.
Ja.
Und der hat in einer amerikanischen Talkshow sehr schöne Dinge über dich erzählt, ne?
Ja, das war ja der totale Wahnsinn. Also das war die Premiere von dem Klassentreffen. Und die Jungs waren irgendwie da.
Das war Teil 3, glaube ich, war?
Ja, genau. Und die Jungs waren irgendwie da. Also alle, und Stiflas Mom war natürlich da, muss man auch ganz klar erwähnen.
Ja. Das musste jetzt sein, Entschuldigung.
Natürlich. Und die müssen wohl einen Teil gesehen haben oder saßen im Greenroom und haben den Film mitgeguckt. Auf jeden Fall waren wir danach in irgendeinem Club. Da war diese Aftershow-Party und da waren wir dann von der Doris, schöne Grüße, waren wir eingeladen auch auf dieser Premierenfeier, um dann einfach in dem Club da noch so ein bisschen anzuhängen. Und dann gab es so einen VIP-Bereich, also mit so den typischen, kennt man ja, Security-Guys irgendwie. Und dann saßen die da alle da drin, also der Heimscheißer, Stiflers Mom, Sean William Scott und so weiter und so fort. Aber ich habe das gar nicht so erst so realisiert, weil ich war mit den Jungs unter, also Kim war dabei und Marius, schöne Grüße auch. Und plötzlich kam die Doris, nahm mich so bei der Hand und zog mich so mit und meinte so, hier hast du, hier, ich wollte euch mal vorstellen. Und dann stehe ich plötzlich vor Sean William Scott und ich so, hi. Und er so, hi. Ich so, hi. Also, you're the real German Stiffmeister. Ja. Ich so, no fuck, man, you're the Stiffmeister. No way, man, you are funnier than me. Thank you for making me famous in Germany.
Das ist ein großes Kompliment, ne?
So, okay. Und dann hat er noch gesagt, ja, er muss noch mal schnell rüber ins Hotel, weil seine damalige Verlobte irgendwie wollte dann noch mal schnell gute Nacht sagen, kommt dann gleich wieder, trinken wir noch ein Bier. Das habe ich aber dann nicht mehr geschafft, weil die Jungs und ich sind dann irgendwie auch, weil wir mussten am nächsten Morgen arbeiten und sind dann irgendwie auch, glaube ich, sind halb elf abgehauen. Bis auf Julien, glaube ich, lehnte inzwischen neben Stiflers Mom oder auf Stiflers Mom mit einfach einer riesigen Flasche Wodka. Und die haben schon ein bisschen Sorgen gemacht und meinten dann so, sollen wir uns um ihn kümmern irgendwie und so weiter. Und Julien, alles okay. Der so, alles gut, Jungs.
Und wer kann es ihm verdenken?
Natürlich. Und Stiflers Mom meinte, oh, er ist in den besten Händen. So was, irgendwie sowas hat sie gesagt, glaube ich, auf Englisch. Ich weiß nicht mehr genau den Wortlaut. It's everything, it's okay, leave him here und sowas. Also ja, hatte da, glaube ich, noch einen schönen Abend. Ich habe ihn bis heute nicht gefragt, was da eigentlich noch vorgefallen ist, glaube ich aber auch nicht. Aber naja, hatte auf jeden Fall noch eine schöne Nacht mit Stiflers Mom, denke ich mal. Nee, das war schon geil. Und dann, ein paar Wochen später, gucke ich mir auf YouTube, das war Jimmy Kimmel, aber das ist leider nicht mehr online. Ich finde es nicht mehr. Es muss Jimmy Kimmel gewesen sein. War Sean William Scott zu Gast und ich gucke mir das so an und er kommt rein und dann wird er auch gefragt, so ja, dass er gerade von seiner European Klassentreffen da Tour zurückkommt und dann sagt er, ja, I've met some guy in Germany who dubbed my voice and he is funnier than me. Sagt das er da.
In der Show.
Und das siehst du dann oder habe ich gesehen und kam überhaupt nicht mehr klar, weil ich meine, der hat sich meinen Namen nicht gemerkt, das ist ja auch scheißegal, aber in dem Moment, das kennt, glaube ich, jeder, dass du das Gefühl hast, dir läuft's eiskalt und Schauer und du hast das Gefühl, du kriegst eine gewischt, weil der redet von dir. Der redet einfach mal 8000 Kilometer entfernt in einer Talkshow über dich. Sie dachte so, das hätte ich nicht gedacht, warum tut er das? Das hätte er nicht tun müssen, aber er hat's gemacht.
Und du hast keine Kopie davon?
Ich finde es nicht mehr. Er war, glaube ich, damals so geteilt, so in 3-4 Teile oder so weiter. Das erste Ding findest du noch, aber genau diesen Part, der ist nicht mehr drin, was ich sehr schade finde.
Musst du die Redaktion mal anschreiben und sagen, hey, ich bin der, über den damals gesprochen wurde. Und ich möchte bitte die komplette Aufnahme. Ja, für $100,000 ist das gar kein Problem. Gucken wir im Archiv mal nach.
Das ist auch schräg. Das ging mir jetzt auch noch letztens so ganz schnell noch bei dem Beekeeper mit Jason Statham so. Also die haben den viele Online-Kritiken, also haben den auch zerrissen irgendwie so. Und ich gucke mir dann gibt es irgendwie, glaube ich, eine Kino Plus heißt die, so ein paar Jungs zusammen, die sind eigentlich ganz cool, finde ich auch so. Und dann ging es auch um den Beekeeper und das hat mich dann so interessiert. Und da ging es dann auch so, dass dann der eine wirklich meinte so, dass die deutsche Synchro dann doch mal wieder anders ist als vieles, was wir gerade so in den letzten Jahren mal hören durften, sondern mit diversen Freiheiten und so weiter, haben so ein paar Sprüche zitiert und meinte dann auch so plötzlich. Und dann guckst du dir das einfach an und denkst du mal gucken, was sie drüber sagen. Also entweder sie finden es jetzt total scheiße oder sie finden es halt geil und plötzlich so, ja, und dann der Dialogregisseur Schaller heißt der, glaube ich, heißt der Schaller? Ja, Schaller, weiter so. Ich dachte so, weiter so. Und wo ich so, ey, dann siehst du das an, der redet über dich und denkst so, okay, denen gefällt das. Also diese Art, sich ein bisschen mehr aus dem Fenster zu lehnen und dass der Verleih auch dich mal lässt, auch bei einem Film, also ich meine, ein Imker auf Rachefeldzug. Also ja, und ich habe irgendwie auch beim Texten da gesessen und dachte so, ja, der nimmt sich auch ernst, das ist okay, aber dann kommen so Stellen, wo du sagst, ganz ehrlich, wenn ich diesen Film als Fan selber, wenn ich jetzt, und so sehe ich das ja auch immer, ich will ja auch einen Film gerne im Kino gucken und ich fühle mich dann gar nicht als der es bearbeitet hat, sondern einfach der, der einfach Bock drauf hat.
Der Statham-Fan.
Ja, also generell Action oder so, ja, und dann dachte ich so, ich will doch einfach abspacken im Kino. Ich will ein Kinoerlebnis bei einem Film, wo ein Imker auf Rachefeldzug ist, der mit Bienenallegorien um sich schmeißt und der auch dann mal gesagt bekommt, ich bin der Einzige, der dem Arschloch die Gurke schälen kann. Und so eine Nummern, also dann auch wieder Grüße an Rhein, also da sind dann auch so diese ganzen Einflüsse von mir, wo du sagst, ich will einfach im Kino abspacken. Ich will mir nicht jeden Scheiß irgendwie heutzutage nicht zerfriemeln und überlegen, oh, ist das korrekt? Sondern ich will einfach, wenn ich es denn doch tun würde, ich möchte einfach 6 Bier trinken, möchte 20 Mal pissen gehen, möchte wieder reinkommen und sagen, habe ich was verpasst? Nee, habe ich nichts verpasst, ich kann gleich weiter lachen. Und mit den Jungs abspacken. Weißt du, so ein Ding ist das. Und das hat laut Top 10 funktioniert. Und ich glaube, viele hier in Deutschland haben das auch so gesehen und hatten einfach Bock, mal wieder richtig den ganzen Scheiß da draußen mal zu vergessen. Gebeutelt sind wir genug. Einfach mal eine Runde, 1,5 Stunden abspacken. Wunderbar, ja. Spaß haben.
Deshalb machen wir das auch. Und Wir sind in Deutschland in der wirklich sehr, sehr, sehr komfortablen Situation, dass die ganzen tollen Hollywood-Blockbuster, aber auch die kleinen, sehr, sehr feinen, interessanten Serien alle für uns mit perfekter Besetzung synchronisiert werden. Das ist wirklich ein Luxus, den wir hier in Deutschland haben. Denn oft, und das habe ich schon öfter wirklich tatsächlich erlebt, sind die deutsch synchronisierten Fassungen mir dann lieber, wenn ich sie mir anschaue, als die Originale. Weil viele immer sagen, ja, das musst du im Original gucken. Denke ich, nein. Im Deutschen ist es so, es ist lustiger gelöst, die Pointen kommen besser, die Stimme passt besser zum Charakter, den ich da sehe. Also sowas passiert mir sehr, sehr häufig.
Du hast ja auch, und das ist ja auch mal abschließend nochmal so eine Geschichte, weil ich lese natürlich auch mal gerne dann so die Kommentare bei YouTube. Manches sollte man nicht tun, aber so bei so Filmkritiken und so weiter. Und da kommt dann sofort wieder,
Nein, ist es nicht.
Ich sage zu diesem Punkt, ihr habt alle die Wahl. Ihr müsst es nicht gucken. Aber dann bildet euch doch kein Urteil. Sagt doch nicht einfach generell, das ist scheiße, der O-Ton ist immer, ihr könnt es doch wählen. Mhm. Wer möchte, wählt die Form der Erlösung. Das sage ich dazu einfach. Also wir probieren einfach, das gut umzusetzen, das verständlich zu machen und vor allen Dingen auch, und das ist das Schöne an unserer Sprache, vieles funktioniert 1:1 so übersetzt gar nicht. Und mir kann auch keiner erzählen, dass er wirklich jeden Slang-Joke aus Amerika oder aus einem anderen Land versteht.
Genau.
So, das
ist nicht mein Reden.
Nicht. Das funktioniert einfach nicht. Aber das Schöne ist ja, und das ist unsere Freiheit, die wir noch haben. Wir haben so tolle Synonyme. Wir können so viel umbauen, ohne die Dramaturgie zu verändern. Das ist immer das Wichtigste. Ich sage immer, ich kann zum Beispiel sagen, wie bei dem Beekeeper so, ich bin der Einzige dieser Arschgeige, die Gurke schälen kann. Ist ein Lacher. Im Original sagt er sowas Ähnliches. Er sagt, I'm the only one who can kick his ass. Also im Grunde habe ich die Dramaturgie nicht verändert. Ich füge ihm Schmerzen irgendwie zu. Mhm. Ja, das ist der Großbegriff. Das andere Ding ist mit dem gegenseitig beleidigen. Die Männer können sich untereinander beleidigen, die Damen auch. Es muss sich nur die Waage halten. Dann kann man auch mal einen Schuss rüber machen, ohne dass dir sofort jemand sagt, oh, jetzt hast du das hat, weißt du, damit das nicht überhand nimmt. Mhm. So, dass dann plötzlich jemand sagt, ja, jetzt werden hier aber nur die Frauen oder jetzt werden nur die Männer. So, es muss sich immer die Waage halten, finde ich.
Es ist auch so, wenn jemand übersetzt hätte, ich bin der Einzige, der ihm in den Arsch treten darf, hätte auch keiner gelacht, weißt du? Und da an der Stelle so einen kleinen Lacher einzubauen, ist eine sehr, sehr schöne künstlerische Freiheit. Und ich finde das gut, dass ihr euch das nehmt.
Ja, und dass das erlaubt wird. Dass jemand den Mut hat, sagt, geil, und dass es dann auch noch sich rumspricht. Das ist natürlich auch dann Bundpropaganda, dass er sagt, ey, geil, ich habe da gestern mit den Jungs viel Spaß und mit den Mädels. Gehen wir mal heute da rein, guck dir die mal an. Irgendwie. Finde ich super.
So, mein lieber Herr Schaller.
Ja.
Wir müssen jetzt mal langsam zu den Ende hinkommen. Weißt du, das ist ja auch nicht unwichtig, dass man auch mal das Gespräch beenden tut. Aber wir vorher natürlich noch wissen wollen, woran du jetzt aktuell arbeiten tust, weil das ist ja auch nicht unwichtig, wa?
Jetzt darf ich doch gar nicht sagen. Also auf jeden Fall, vielleicht.
Ich hab's versucht,
das für uns rauszukitzeln. Vielleicht so viel Dinge, die zu mir passen.
Gut. Gibt es Dinge, die schon fertig sind, die wir jetzt in den nächsten Tagen, Wochen sehen können, wo du sagst, ja, es kommt ein Hollywood-Blockbuster, ich habe zwei Serien vertont, ich habe...
Ja, also ich glaube, eins darf ich schon sagen. Da kommt demnächst der zweite Teil von Rebel Moon. Mhm. Das ist das jetzt gerade das Aktuellste. Mhm.
Wer sich informieren möchte, kann dich ja natürlich auch, obwohl du da nicht so stark vertreten bist, in den sozialen Kanälen so ein bisschen verfolgen, beziehungsweise auf Internetseiten gibt es ja zumindest einen kleinen Teil von Informationen. Du bist da nicht so sehr hinterher.
Ja, also ich bin eigentlich so Social Media, das überlasse ich meinem Kinde. Mhm. Ich bin ganz froh, dass ich da so anonym bin.
Aber es gibt Möglichkeiten, etwas über dich zu finden, wenn man nur danach sucht.
Ja, ich glaube, da, wenn man dann da einen Namen eingibt, so da in die Spalte, dann findet man, glaube ich,
nicht. Schaller schreibt man übrigens mit A. Ja, nicht
wie Arsch. Nein.
Nicht, dass jemand das mit ER schreibt, weil wenn man den Namen ja korrekt ausspricht, dann klingt es ja so ein bisschen wie Schaller.
Ja, das hatte ich auch sogar schon auf so Bankkarten auch mit ER. Das passiert mir permanent.
Ja.
Ja. Ich korrigiere das dann immer und dann sage ich das gerne mal. Dann sind die Leute immer ganz peinlich berührt, wenn ich dann sage, ja, Avi, naja. Und hinten, ja, A.
Genau.
Also, das ist natürlich schön, das kann man auch immer einbauen. Es gibt auch divers oft Synchros, da hört man dann, jetzt kriegt er eine geschallert, dass die Brille fliegt. Dann weiß man, dass ich eigentlich meine Finger im Spiel hatte.
Sehr schön. Lieber Björn, ich finde es sehr schön, dass du heute hier warst und uns mal ein bisschen hast in dein Leben hineinblicken lassen, was ja überaus spannend ist, wie ich finde.
Dankeschön.
Und ich glaube, es gibt noch jede Menge Anekdoten, die heute nicht erzählt wurden.
Nö, aber es gibt ja, wir können ja eine Trilogie machen.
Eine Trilogie?
Ja.
Ja, es gibt ja bei Star Wars gibt sogar mehr als 3 Filme, weißt du?
Da haben wir noch viel vor.
Ja, wir haben noch viel vor in unserem Leben. Auf jeden Fall war es für heute erstmal schön, dass wir hier mal eine gute Stunde in aller Ausführlichkeit ein bisschen was über dich erfahren durften. Schön, dass du uns hast teilhaben lassen.
Ich habe zu danken für die Einladung.
Wir sehen uns bei Gelegenheit.
Ich hoffe.
Und wir hören uns schon wahrscheinlich jetzt, wenn ihr irgendwelche anderen Gerätschaften anschaltet, weil er ist überall im Äther. In sämtlichen Serien, in sämtlichen Kinofilmen, in sämtlichen deutschen Produktionen ist er zu hören. Und vielleicht können wir uns mit einer deiner Synchronrollen noch verabschieden. Ich weiß, du brauchst immer Bilder, um in die Rollen einzutauchen, aber es gibt ein paar, die sind auch ohne Bilder zu erzeugen. Und vielleicht geben wir den Leuten noch mal ganz kurz ein kleines Beispiel am Ende dieses Gesprächs mit.
Hi, ich bin Drax. Drax Teller. Wie wär's denn, wenn wir heute Abend unsere Motorräder nehmen und eine Runde durch die Stadt cruisen? Das wäre doch fett, oder? Denk dran, wenn irgendwas ist, ruf mich an. Dein Drax.
Mega. Herzlichen Dank.
Ich hab zu danken.
Der BB Radio Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und jeden Freitag der neueste Podcast. Okay.